Fritz. Podcast.
Markus Richter.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Hallo und herzlich willkommen im Blue Moon hier auf Fritz, wo wir jetzt zwei Stunden lang talken können unter 0331 70 97 110. Und ich möchte heute mit euch über etwas sprechen, was man vielleicht ganz kurz zusammenfassen kann: die Würde im Netz oder die Menschlichkeit im Netz. Anlass sind die Dinge, die im Netz passiert sind oder ums Netz herum passiert sind, wegen der Anschläge auf Charlie Hebdo. Das ist jetzt eine gute Woche her, ein bisschen mehr, am Mittwoch war es, und das Ereignis an sich ist schon tragisch, schlimm und unfassbar genug, aber es sind dann drumherum noch Dinge passiert oder im Nachgang Dinge passiert, die mich zumindest ein bisschen angefangen haben, über nochmal tiefer nachzudenken, was wir eigentlich mit dem Netz machen, wie wir da mit Leuten umgehen, wie wir da mit Themen und wie wir da mit Emotionen umgehen. Und das würde ich gerne mit euch heute besprechen unter 0331 70 97 110. Und es gibt da irgendwie so drei Sachen, so eine politische Ebene. Das ist ja, die Politiker fordern halt, ja, wir brauchen irgendwie wieder mehr Vorratsdatenspeicherung und Überwachung. Das hat das ganz klar gezeigt. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, kann man sagen, unverschämt oder unverhältnismäßig oder instrumentalisierend? Oder was haltet ihr davon? Das andere war, es gab ja direkt nach dem Anschlag so ganz, ganz viele Solidaritätsbekundungen, dass Leute gesagt haben, Je suis Charlie, also es gab so ein Logo, wo man sich solidarisiert hat. Und es ging aber auch genauso schnell, dass dann Leute im Netz gesagt haben, ja, man darf das nicht, weil. Also die in diesem Moment des Grauens und der Empathie und des Mitfühlens gesagt haben, so, ihr macht es aber nicht richtig, das muss man anders machen, dieses Belehren im Moment. Was haltet ihr davon? Und dann etwas, was ganz einfach und ganz kurz ist, aber eigentlich krasse Konsequenzen hat, ist dieses Tötungsvideo. Da würde ich auch mal mit euch sprechen. Es gab dieses Video, wo man ganz genau sehen konnte, dass wieder ein Polizist erschossen wurde. Und ich würde gerne von euch wissen, was ihr davon haltet, dass es sowas überhaupt gibt. Und auch, ob ihr es angeguckt habt und ob ihr es wieder tun würdet.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Die Antilopen-Gang mit Beate Zschäpe hört U2 und ihr seid im Blue Moon auf Fritz, wo ich heute mit euch über unseren Umgang mit tragischen, mit krassen Sachen oder krassen Ereignissen in der Gesellschaft, in der Menschheit im Netz reden möchte. Und ich möchte das mal festmachen am Anfang an dem Video des erschossenen Polizisten beim Anschlag von Charlie Hebdo. Das ging ja ziemlich schnell, also die Nachrichten davon kamen gerade rum, da kam dieses Video schon. Das hat jemand aufgenommen, der sich da auf einem Haus, auf einem Dach versteckt hatte vor diesem Attentat und der gefilmt hat, wie auf der Straße Leute einen Polizisten erschießen. Und dieses Video wurde auch gezeigt, und zwar nicht nur, also das konnte man nicht nur im Internet irgendwo finden, das wurde auch relativ weit geteilt. Das war auch ungeschnitten auf größeren Webseiten zu sehen. Dann ging es los, dass man ja das Video so ein bisschen verändert hat, vielleicht die Tötungsszene direkt rausgeschnitten hat oder das Opfer verpixelt oder so. Und ich würde gerne von euch wissen, ob ihr dieses Video gesehen habt. Habt ihr euch das angeguckt? Wenn ja, wie habt ihr davon erfahren und würdet ihr das im Nachhinein wieder machen? Was haltet ihr davon, dass es so eine Videos überhaupt gibt? Ich würde das gerne von euch, mit euch heute diskutieren wollen. Habt ihr dieses Video gesehen, dieses Attentatsvideo von Charlie Hebdo? Und bereut ihr das vielleicht im Nachhinein und denkt, ich würde das gerne nie wieder machen? Und wie ist das mit anderen Videos? Es gibt ja jede Menge dieser Videos, die mittlerweile herumgehen. Die letzten waren die Enthauptungsvideos von ISIS, dann gab es Kriegsvideos aus dem Nahen Osten, beziehungsweise und ja, darüber würde ich heute gerne mit euch reden und unter 0331 70 97 110. Habt ihr dieses Video gesehen und wo habt ihr es gefunden? Kraftclub, Schüsse in die Luft, hier im Blue Moon auf Fritz, wo ich heute mit euch gerne über den Umgang mit tragischen, mit bewegenden, mit verstörenden Momenten im Netz reden würde. Und ich möchte anfangen bei einer Stelle, von der ihr bestimmt alle gehört habt. Und ihr habt es vielleicht auch gesehen. Es gab beim Anschlag letzte Woche auf Charlie Hebdo, auf das Satire-Magazin, auf die Redaktion des Satire-Magazins, bei dem 12 Leute umgekommen sind, ein Video. Und in diesem Video wird gezeigt, das hat jemand auf dem Handy gefilmt, wie ein Polizist erschossen wird von den Attentätern. Und das Video ist um die Welt gegangen. Das wurde auch unzensiert gezeigt. Und es gab natürlich auch eine Diskussion darüber. Ich würde von euch gerne wissen, was ihr davon haltet. Der Mensch, der das Video online gestellt hat, der hat tatsächlich das bereut. Also es gibt mit dem Interview, in der Zeit war es, glaube ich. Und er hat da gesagt, er würde das heute eigentlich nicht mehr machen. Ich weiß gar nicht, wie man dazu kommt. Er hat es auch so ein bisschen beschrieben. Es war halt so der Schock und er wollte es halt dann doch irgendwie auch loswerden. Und hat es tatsächlich auch erst bei der Polizei abgegeben und dann gepostet. Und ja, ist sich da mittlerweile nicht mehr so sicher, das Richtige getan zu haben. Und da würde ich auch gerne wissen, was ihr davon haltet.
Jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Stefan ist aus Dresden, 29 Jahre alt und hat hier angerufen. Hallo Stefan.
Hi.
Hast du dir das Video angeguckt?
Nee. Und ganz ehrlich, klar, also man hat Teil davon, jetzt wo du sagst, ich habe Teil davon im Fernsehen gesehen bei den Nachrichten, aber ich hätte nicht gedacht, dass das ganze Video online verfügbar ist und dass derjenige, der es aufgenommen hat, einfach so reingestellt hat. Und jetzt, wo ich weiß, dass es existiert, werde ich mich noch mehr behüten, das mir anzuschauen, weil ich meine, ich bin 29, ich bin ein bisschen mit dem Internet aufgewachsen. Und als Jugendlicher oder als Kind sogar, wenn es dann heißt, du kannst im Internet den krassesten Scheiß sehen, von dem übelsten Porno bis hin zu Gewaltexzesse sonst da wohin, da muss man nicht. Also war mir noch nie danach und ich weiß nicht, warum ich mir reale Gewalt unbedingt angucken muss. Also ich weiß nicht, da mache ich einen großen Abstand von.
Hast du quasi jetzt in diesem Moment zum ersten Mal davon gehört, dass es das Video überhaupt gibt?
Dass es Video gibt, quasi, naja, die Aufzeichnung also, hat man
das,
ja gesehen.
Also, das ist das Video in seiner Gänze sozusagen, dass es das gibt. Hast du das jetzt erst erfahren?
Dass es verfügbar ist, ja. Okay. Von dir.
Okay, das finde ich tatsächlich spannend, weil ich dachte, das ist, also man lädt natürlich so ein bisschen seine eigenen Wahrnehmungsfilterblase, aber ich habe tatsächlich gedacht, das weiß jeder, weil es sozusagen, weil da auch so viel...
Nee, ganz ehrlich, da hast du genau den richtigen erwischt. Was habe ich in meinem Facebook-Newsfeed, Spiegelstern etc., aber das war keine der Meldungen.
Okay.
Also es ist komplett an mir vorbeigerauscht.
Hast du... Lass mich die Frage naiv stellen. Warum willst du sowas nicht sehen?
Ich sehe nicht, was es meinem Leben geben sollte. Hm. Also, das muss schon für diejenigen, die da live dabei gewesen sind, das muss das Schrecklichste gewesen sein, was sie jemals in ihrem Leben erlebt haben. Warum soll ich da geiern? Und ich weiß, ich sehe nicht den Zusatz zu meinem Leben, das es mir gibt.
Also ist das quasi die einzige Motivation, die du so einem Video zugestehen würdest, dass man da quasi Katastrophentourismus betreibt?
Es ist mit auch ein Grund. Sicherlich hat der Mensch, der es aufgenommen hat und dann online gestellt hat, du sagst, es war ein Polizist?
Nee. Das war tatsächlich jemand, der ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber der war sozusagen in diesem Haus und ist aufs Dach geflüchtet, als er das gehört hat und hat gefilmt. In dem Video sieht man einen Polizisten, der halt ermordet wird und der hat das auch der Polizei gegeben, aber er selber war halt sozusagen ein unschuldiger Dabeistehender quasi.
Okay. Na gut, also derjenige hat das ganz sicher nicht aus der Motivation hin aufgenommen. Aber ich denke, wenn einiges hören, wie gesagt, besonders Jugendliche, boah, krasser Scheiß, hast du das schon gesehen, die dann mit weniger Respekt an die Sache gehen. Gib mir einen Tipp, was sollte es mir geben? Warum sollte ich es mir anschauen?
Ne, ich bin tatsächlich genau wie du. Ich hab einmal den Fehler begangen oder beziehungsweise ich habe mal in der Nachrichtenredaktion gearbeitet, da liefen von den Nachrichtenagenturen die Feeds rein, also sagen, das Videomaterial, das die verschicken, und da sah man, wie, das war im tschetschenischen Krieg, glaube ich, da sah man, wie jemand der Kopf abgeschnitten wurde.
Mhm.
Und das war doppelt krass, weil ich das A unglaublich schlimm fand, sowas live zu sehen, weil das einen sozusagen sofort mit Sterblichkeit in einem Ausmaß konfrontiert, den man niemals erleben will. Und B, weil es völlig unvorbereitet war. Also es war nicht so wie hier, wo man dann ja sozusagen, wenn man das sieht, dann ist man ja wahrscheinlich auf eine Webseite gegangen, hat dann Play geklickt und hat sich vielleicht gegruselt, aber weiß halt, was passiert, und es war halt so völlig unvorbereitet. Und seitdem mache ich auch um so eine Videos einen ganz großen Bogen drüber. Aber ich habe dich das sozusagen so gefragt, weil anscheinend gibt es ja Menschen, die das wollen, und ich versuche halt rauszufinden, warum. Genau, deswegen auch die Frage an dich.
Also zum Teil, ich bin davon überzeugt, dass einige aus diesem widerwärtigen Katastrophentourismus und andere vielleicht aus, um die Erfahrung des wahren Grauens zu machen, ich weiß es nicht, weil das sind ja, bei den Bildern kannst du ja dann davon wirklich ausgehen, dass die unverfälscht sind und dass es das wahre Bilder widerspiegeln. Manche sind ja, die sagen ja, die härtesten Horrorfilme kann denen nichts antun und dann, weiß ich nicht, wollen die sich vielleicht testen oder so. Also ich, das sind Motivationen, da komme ich nicht hinter. Weiß ich nicht.
Du meinst, es ist dann sozusagen so eine Art Snuff-Video, also dass man den Nervenkitzel nur noch finden kann, wenn man quasi eine echte Tötung sieht.
Na, wer weiß, menschliche Abgründe sind tief, die Anschläge selber zeigen es.
Würdest du denn, sollte so ein Video überhaupt der Öffentlichkeit gezeigt werden? Also in Abstufungen sollten Ausschnitte dieses Videos in den Nachrichten gezeigt werden oder würdest du auch also sagen, ohne die Tötung, sondern nur, dass man weiß, es gibt dieses Video, würdest du sagen, okay, das ist etwas, das muss man aber dann zeigen, wenn es das gibt oder sollte man das ganz wegsperren?
Das ist eine gute Frage. ich bin der Meinung, für Archiv so quasi als Beweismittel ist sowas immer gut. Mhm. Nachher zum Aufklären, ob man das Ganze der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen sollte. Doch eigentlich bin ich im Hinblick auch, wenn ich darüber nachdenke, dass es sowas gibt wie WikiLeaks und wie Whistleblower, es ist gut, dass Menschen Sachen dass der Öffentlichkeit Sachen zur Verfügung gestellt werden, auch unkommentiert. Und naja, das ist jetzt wirklich für mich, ich weiß nicht, ob es grau ist, aber ich glaube.
Also du würdest
es. Es ist wichtig, dass es da ist. Vielleicht nicht unbedingt, ich würde es nicht unbedingt gut finden, aber ich glaube, es ist wichtig.
Naja, das nicht gut finden kann man ja, also vielleicht nochmal unterteilen. Also wir sind uns, glaube ich, darüber einig, dass man das nicht gut findet, dass das passiert ist aufgrund dessen, das Video gemacht wurde.
Na klar, ja.
Die Frage ist sozusagen, ob es dann trotzdem gut ist, also im Sinne von letztendlich hilfreich oder aufklärerisch für die Gesellschaft im Großen und Ganzen, wenn so eine Dinge existieren und auch öffentlich verfügbar sind, also auf einer Plattform, wo man sowas, wenn man will, auch sehen kann.
Aber da bleibt natürlich also jedem Zuschauer selber da zu bewerten, inwiefern da die Motivation da ist, nicht wahr?
Nee, klar, aber die Frage ist ja, ob du dafür bist, dass sowas öffentlich überhaupt zugänglich ist, also sagen für jeden zu sehen, auf einer Website oder wie auch immer.
Vielleicht mit mehr Abstand.
Vielleicht, also dass man es veröffentlicht, wenn sich das ein bisschen gelegt hat, also nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder sowas.
Wenn es so frisch ist, schwer einzuschätzen. Also da will ich da habe ich gerade echt keine richtige Meinung zu.
Wie findest du denn sonst den Umgang mit diesem Attentat?
Der Umgang mit dem Attentat.
Also du hast ja gesagt,
du hattest ja vorhin schon angesprochen, ja, dass jetzt natürlich der Aufschrei wieder losgeht mit Vorratsdatenspeicherung. Das war natürlich gleich das Erste, was von der altbekannten Seite kommt. Und ich meine, überrascht sich. Na klar, wir haben in Frankreich Vorratsdatenspeicherung. Es hat nicht geholfen, das zu verhindern. Die beiden oder die drei, wie viel auch immer, die waren auf sogar unter Beobachtung, das hat nicht geholfen. Also, es überrascht mich nicht wirklich, dass da der Ruf laut wird, weil die nutzen echt alles als Begründung, wir brauchen Vorratsdatenspeicherung. Schön finde ich, dass es immer noch mindestens einen in der Politik gibt, der sagt, nein, brauchen wir nicht. Oder wenigstens jemand, der sagt, Vorsicht, wir sollten nicht unbedingt gleich alle möglichen Pferde scheu machen.
Du meinst jetzt,
aber mit der Angst der Öffentlichkeit wird natürlich wieder gespielt. In Paris ist es passiert, das heißt, es ist jetzt noch nicht mal mehr über See, über einen großen Teich, sondern es ist hier in Europa passiert, in der Hauptstadt, in einer europäischen Hauptstadt. Ansonsten, da wird natürlich mit Angst gespielt und könnte sowas auch bei uns passieren.
Was glaubst du, warum das so ist? Also warum, man denkt ja, also die Vorratsdatenspeicherung, also dieses wer telefoniert, wo, wann, mit wem oder kommuniziert, wo, mit wem, das wird aufgeschrieben und gespeichert für ein halbes Jahr oder länger. Das ist ja abgelehnt worden auf ganz vielen Ebenen. Also es gab ganz große Proteste, es gab einen Bundesgerichtshof, Bundesverfassungsgericht, Bundesgerichtshof, die gesagt hat, das geht nicht in Deutschland, und es gab vom Europäischen Gerichtshof auch etwas, was gesagt hat, diese Richtlinie, auf der das passiert, geht nicht. Trotzdem wird das wieder vorgeholt. Warum glaubst du, ist das in der Politik so beliebt?
Oh, das fragt jemand anders. Ich glaube, da könnte man jetzt ein Fass aufmachen mit vielen Verschwörungstheorien. Das sind wahrscheinlich die ersten, die da gut und reichlich antworten könnten. Aber genau warum? Da wird wahrscheinlich irgendjemand viel Geld dafür bekommen. Lobbyarbeit. Ich weiß es nicht.
Ja, aber ist ja gerade in dem Fall ist es ja wirklich, wirklich schwer vorstellbar. Also klar, wenn man Vorratsdatenspeicherung umsetzen will, muss so ein bisschen Technik installiert werden. Also das heißt, da gibt es so Ausrüster, aber so groß ist das Volumen da, glaube ich, nicht. Also es gab ja dieses, man könnte die Verschwörungstheorie aufstellen, die Biometrie in den Ausweisen, das ist sozusagen Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Bundesdruckerei. Mhm. Aber bei der Vorratsdatenspeicherung, weißt du, das klingt eigentlich nicht so. Die, mal abgesehen davon, dass du anscheinend komplett dagegen bist gegen die Vorratsdatenspeicherung, was hältst du denn von dem Zeitpunkt? Also muss man das Politikern vielleicht zum Vorwurf machen sogar, dass sie das jetzt, nachdem das noch so frisch ist, ausnutzen für so eine politische Kampagne?
Das ist schon ganz schön ekelhaft, natürlich. Und vor allen Dingen hinter diesem Hintergrund, also eben dieses kleine Detail macht es besonders ekelhaft, dass in Frankreich Vorratsdatenspeicherung tatsächlich betrieben wird. Und es nicht geholfen hat.
Na, das Gegenargument ist ja, das hat zum Beispiel Jan Fleischhauer in der Spiegel-Kolumne, Spiegel-Online-Kolumne ja geschrieben, naja, es hat nicht geholfen, aber man kann dadurch besser die Hintermänner jetzt rausfinden. Ja, man kann jetzt rausfinden, mit wem haben die telefoniert und wer war da noch dran beteiligt. Würdest du das als Argument gelten lassen?
Na, das wollen wir aber auch mal sehen, wie schnell das geht. Ich hab dann, also schnell wurden da irgendwelche Diagramme zusammengeschustert, das Netzwerk des Terrors, dass wir da ein paar Gesichter haben und man hat schnell herausgefunden, dass die Frau von dem einen jetzt auch wieder nicht greifbar ist. Mhm. Das kann man wirklich nur auf Dauer sehen, ob das irgendwas bringt, da die Hintermänner rauszufinden, aber angeblich kommunizieren die ja gar nicht so groß über Handy und die ganzen Netzwerke, die wir überwachen können und wollen.
Hast du, und das soll meine letzte Frage an dich sein, hast du diese Zeitung, gegen die das Attentat verübt wurde, Charlie Hebdo, dieses Satire-Magazin, das ist ja, also der Vergleich hinkt wahrscheinlich total extrem, aber ich mache ihn trotzdem mal sowas wie die französische Titanic.
Okay.
Und da gab es ja auch ganz viele Diskussionen darüber, was sie da eigentlich gemacht haben. Hast du davon irgendwas mitgekriegt? Also was weißt du über diese Zeitung selber?
Über Charlie Hebdo?
Ja.
Nix. Ich habe ganz ehrlich zum allerersten Mal davon gehört, als wie auch, also da bin ich der Meinung, nicht der einzige Kulturbanause zu sein.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich bin der Meinung, auch die meisten Deutschen haben jetzt erst von und wissen auch jetzt erst, was Ich bin Charlie auf Französisch heißt.
Hast du mitgekriegt, diese Solidarisierungskampagne?
Also daran konnte man ja wirklich nicht vorbeikommen. Und ich auch an diesem Medienhoax, also was angeblich Lügenpresse nicht war, also ich rufe auf Dresden an. Ach Gott, da kommt eine ganze Menge hoch.
Das kannst du gerne noch ausführen.
Staatsmänner haben sich getroffen zum Trauermarsch anführen. Ja. Mhm. Und dann kurz danach kam heraus, oh, das war ja gar nicht Trauermarsch anführen, sondern die haben das in einem abgesperrten Bereich, in einer abgesperrten Nebenstraße gemacht und die haben niemanden angeführt, außer 250 Statisten.
Das ist tatsächlich auch wieder falsch.
Bitte?
Also tatsächlich auch wieder falsch. Also
warum ist das falsch?
Was tatsächlich passiert ist, die sind tatsächlich diese Strecke lang gegangen, die dieser Trauermarsch auch gegangen ist.
Mhm.
Sie waren vorne weg und dahinter gab es halt eine riesige Lücke in Sicherheitsabstand, weil du hast da halt irgendwie, wie viel waren das, irgendwie 10, 20 Staatschefs?
Mhm.
Und da ist natürlich sozusagen krasse Sicherheit. Und der Abstand war halt sozusagen zum Rest so groß, dass es halt genau diese Traube war, dann halt Sicherheitsraum und dann kam der Rest. Aber es war tatsächlich diese Strecke. Gab's im Blog der Tagesschau heute einen Eintrag vom Chefredakteur von Kai Gnifke, der hat das geschrieben. Also es ist tatsächlich.
Wenn das heute kam, habe ich das möglicherweise überlesen.
Ja.
Aber ich fand das auch von wegen, dass es in einer Nebenstraße gemacht wurde und quasi eigentlich wirklich nur, naja, nur in Anführungsstrichen ein Medienstand. Ich fand es plausibel und ich finde es auch gar nicht unvernünftig, dass sie das machen, weil gut, wenn jetzt doch irgendwie was auf dem Trauermarsch passiert, schön. Dann haben wir noch mehr katastrophale Fälle und keiner weiß mehr wohin.
Ja.
Ich fand das gar nicht schlimm, aber natürlich haben jetzt die Medien, die das von vornherein als so dargestellt haben, dass sie wirklich vorne erste Reihe sind und hinter ihnen alle Leute, denen wird ja jetzt wieder, also den Leuten, die laut schreien, Lügenpresse, ist ja damit wieder in die Hände gespielt worden. Hm. Weil ja nicht von vornherein gesagt wurde, so und so war der wirkliche Aufbau.
Und okay, da hast du die, also Lügenpresse, da springen wir ja gleich sozusagen so ein bisschen zum nächsten Punkt, und weil du aus Dresden kommst, will ich dich auch noch fragen, so die Reaktion oder beziehungsweise was dann aus der Pegida-Richtung kommt, hat dich das irgendwie berührt? Also die haben ja dann, das ist ja quasi sagen Wasser auf die Mühlen von den Leuten, die sagen so, haha, wir haben es euch ja gesagt, alles fürchterlich.
Das ist natürlich genauso ekelhaft, dass sie dann sowas gleich für sich instrumentalisieren, aber ganz ehrlich, das war auch zu erwarten. Mhm. Nur es ist trotzdem ein Schlag ins Gesicht, dass sie es dann wirklich tun.
Ist das ist übrigens eine der Dinge, die mich so ein bisschen unangenehm berührt haben. Ich war, als das passierte sozusagen, und das habe ich auch bei anderen Leuten beobachtet, dass so eine gewisse Fassungslosigkeit verbreitet wurde oder zum Ausdruck gebracht wurde, als das anfing, dass so Pegida-Leute gesagt haben, so ja, haha, also das ausgenutzt haben. Mhm. Und auf Twitter ist mir dann über den Weg gelaufen, mehrfach Leute gesagt haben, so, naja, was wundert ihr euch denn, dass die das ausnutzen, das war doch klar.
Das, ja, wie gesagt, also es war klar von vornherein, dass sie es tun würden, mhm. aber es ist trotzdem sehr unangenehm zu sehen. Das ist schon Fremdschämen Level 200 oder so.
Aber darf man sich darüber sozusagen aufregen und darf man da fassungslos sein, dass sie es wirklich machen, oder ist das sozusagen Gesetz gewesen und deswegen...
Fassungslos darf man sein, aber sich darüber aufregen, man darf sich über alles aufregen. Also es geht ganz wirklich. Nur ich fand halt, natürlich, also auch selbst die Leute haben ein Recht, ihre Trauer und ihre Anteilnahme zu zeigen. Nur der Rahmen war der falsche. Ja. Insgesamt finde ich das, also das ist mein Bild mittlerweile, was ich von der Pegida habe. Mittlerweile ist heraus, dass der gemeine Pegida-Demonstrant ja nicht unbedingt ein Problem mit Islam oder Islamismus mit der Islamisierung hat, sondern einfach nur sein Unmut gegenüber der Politik und seiner Politikverdrossenheit Ausdruck verleihen will. Und ich finde, das ist ein Grund, warum nicht. Dafür darf man auf die Straße gehen, ruhig auch in einer größeren Gruppe. Aber dann aber unter diesem Banner.
Okay, ich dachte gerade, du bist falsch abgebogen, also meiner Meinung nach.
Ne? Dann habe ich mich missverständlich
ausgedrückt. Ich wollte gerade sagen, klar, das kann man machen, aber dann nimmt man doch nicht ein fremdenfeindliches Banner.
Richtig. Also okay. Politikverdrossenheit, gut und schön. Also da gehe ich mit. Ja. Ich selber, gut, ist immer jeden seins, wie er sich für Politik interessiert und wie weit er sein sich selber versucht, da überhaupt einzubringen. Aber das Ganze zu demonstrieren hinter diesen patriotische Europäer gegen die Islamisierung, das ist auch völliger Blödsinn.
Stefan, mit diesen Worten möchte ich dich entlassen.
Schöner Schluss.
In der Tat, ein schöner Schlusssatz. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und vielen Dank für deinen Anruf.
Ebenso. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Tschüss. So, das war Stefan, der hat, und das war unser Ausgangspunkt hier, das Video, das Tötungsvideo nicht gesehen von dem Angriff auf Charlie Hebdo, wo der Polizist erschossen wurde, und findet es auch gut so, findet aber trotzdem, man könne das trotzdem sozusagen der Öffentlichkeit zur Verfügung geben. Und wir haben noch ein bisschen über Vorratsdatenspeicherung und die Instrumentalisierung durch Politiker gesprochen und machen gleich weiter. Wir sprechen dann mit Lars und Erik. Vorher gibt's aber die Nachrichten mit Wetter und Verkehr und dann geht's hier weiter im Blue Moon.
Fritz. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Hallo und herzlich willkommen im Blue Moon am Donnerstag um 10:30 hier bei Fritz, wo ich heute mit euch darüber sprechen möchte, wie wir mit Charlie Hebdo umgegangen sind, wie wir mit dem Attentat darauf umgegangen sind und wie wir mit den Dingen, die danach passiert sind, umgehen können. Und die finden ja zum großen Teil im Netz statt oder um das Netz herum. Einerseits, weil natürlich die ganzen Informationen und auch unsere Reaktionen und Emotionen im Netz stattfinden. Andererseits, weil Politiker das zum Anlass nehmen und zu sagen, dieses Netz, von dem wir mal reden. Das ist uns ungeheuer. Wir müssen das doch ein bisschen mehr überwachen, als wir es bis jetzt machen. Und darüber möchte ich heute mit euch in dieser Sendung reden.
0331 70 97 110.
Es gibt zum Beispiel den Anlass, dass verschiedene Politiker gesagt haben, Vorratsdatenspeicherung, also die anlasslose Überwachung des Kommunikationsverhaltens von euch im Netz, ist doch eigentlich eine super Idee. Das haben diese Anschläge gezeigt. Und da wäre natürlich meine Frage an euch, seht ihr das auch so? Seid ihr dagegen? Und was haltet ihr überhaupt davon, dass man diese Anschläge zum Anlass nimmt, um zu sagen, lass uns mal ein bisschen Netzpolitik umsetzen? Das andere, womit ich über euch sprechen wollte, ist die Art und Weise, wie das im Netz kommuniziert worden ist. Und das ist ja tatsächlich, hat am größten und am meisten Bekanntheit nicht nur durch die Tatsache, dass dieser Anschlag passiert ist, Verbreitung gefunden, sondern durch ein ganz bestimmtes Video, das rumgegangen ist. In dem Video war zu sehen, wie zwei Attentäter einen Polizisten erschießen. Und die Frage ist, wo habt ihr das gesehen? Habt ihr das euch angeguckt, als ihr es gefunden habt? Und was haltet ihr überhaupt davon, dass solche Videos im Netz existieren und dass die da rumgezeigt werden? Auch das würde ich gerne von euch heute wissen.
Eure Meinung jetzt anrufen.
0331 70 97 110.
Und ein Thema, was ich persönlich gar nicht so auf dem Schirm hatte, als ich in die Sendung gekommen bin, das aber gerade Stefan auch mit aufgebracht hat, ist das von der Presseberichterstattung. Denn es gibt ja dieses Unwort des Jahres, auch gekürt worden ist, Lügenpresse. Und es wurde jetzt auch aufgehängt an dem Trauermarsch für Charlie Hebdo, der stattfand, wo ja sozusagen Politiker abgelichtet wurden. Und dann später rauskam, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass die gar nicht inmitten eines 1000 Menschen großen Pulks gelaufen sind, sondern sozusagen sie relativ abgeschirmt waren. Und da waren gar nicht so viele Leute zugegen. Da wurde gesagt, ha, die waren gar nicht bei dem Trauermarsch und die Presse lügt sowieso. Kurz zusammengefasst, es war natürlich alles ein bisschen anders und komplizierter, aber darüber können wir gerne reden unter 0331 70 97 110. Der Lars hat angerufen. Lars ist 17, kommt aus Krefeld. Hallo Lars.
Hallo, ich bin 18, aber ansonsten 5.
Da hat auch jemand wieder nicht aufgepasst. Hallo Lars, 18. Hallo. Aus Krefeld. Ganz kurz zum Anfang auch an dich die Frage, hast du dieses Video gesehen?
Ja, ich habe dieses Video gesehen. Ich habe es interessanterweise eben erst gesehen, vor einer Stunde in etwa, als ich die aktuelle Folge von ZAP gesehen habe, dem Medienmagazin, das im NDR kommt, glaube ich, wo es eben auszugsweise zumindest in einem Beitrag auch mit gezeigt wurde.
Und danach hast du sie nochmal ganz angeguckt?
Dazu war dann keine Zeit, weil dann hier die Sendung anfing und ich angerufen habe. Aber
sehr schön, ein treuer Hörer, so lobe ich mir das. Okay, also du hast sozusagen, also ich vermute mal, in dem ZAP-Beitrag war die eigentliche Tötungsszene nicht zu sehen.
Die war zensiert, also war verpixelt.
Verpixelt, okay, sie haben sie quasi gezeigt, aber unkenntlich gemacht.
Genau.
Mhm. Was hältst du davon?
Ich finde es schwierig. Einerseits gibt es natürlich ein öffentliches Interesse daran, wie das Ganze da verstanden ist, weil es eben einer der größten Terrorakte der letzten Jahre ist, wenn nicht sogar wirklich der größte.
Naja, das...
zumindest hier in Europa.
Wollte gerade sagen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Zum anderen ist es natürlich auch so, dass es ich habe auch ein Problem damit, dass das Ganze eben sofort gezeigt wurde. Es war auch Inhalt dieses angesprochenen Beitrages, dass die Medien sich eben da nicht mit Ruhm bekleckert haben, eben mit Live-Schaltung und so weiter und so fort, und da teilweise eben auch die Terroristen, die Geiselnehmer gewarnt hatten, über versteckte Geiseln informiert haben und so weiter und so fort.
Du meinst aber unfreiwillig, also dadurch, unfreiwillig, dass sie darüber berichtet haben.
Die haben darüber berichtet, haben ein Interview mit Geiseln veröffentlicht. Und in diesem Interview haben die eben erzählt, ja, wir haben da noch irgendwen, der versteckt sich hier. Und davon wissen die Terroristen auch noch nichts. Und dann haben die das eben, dieses Interview 1:1 so gesendet und die Terroristen hatten eben diesen Sender live eingeschaltet währenddessen.
Okay, das hat ich gar nicht mitbekommen. Wo war das?
Ich weiß nicht, das war irgendein französischer Fernsehsender.
Okay.
Den Namen schon wieder vergessen.
Ja.
Aber es ist eben auch ein Problem des Netzes, eben, dass Journalismus schnelllebiger sein muss und man sich eben versucht, möglichst die aktuellen Daten zu haben und da eben teilweise Grenzen überschritten wurden jetzt hierbei. Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, okay, der Journalismus soll sich zurückhalten und das Gegenargument wäre dann, naja, aber wenn wir es nicht machen und wenigstens noch so halb ein Auge drauf haben, was richtig ist, was anscheinend nicht richtig geklappt, aber wäre zumindest die Argumentation, dann macht es ja irgendjemand anders im Netz.
Das ist eben das Problem. Also das Video wurde ja eben auch zwar von den Fernsehsendern auch gezeigt, aber es landete dann ja auch im Netz von dem, wo ja von dem, der es wirklich gemacht hat, auch ursprünglich. Also es ist schwierig und wahrscheinlich ist es sogar besser, wenn da nochmal journalistische Kontrolle und so weiter herrscht, aber...
Ja, stimmt, die Frage ist jetzt sagen, ist ja eigentlich nicht, soll man es zeigen oder nicht, sondern soll der Journalismus, obwohl er weiß, dass das Zeug irgendwo auch ungefiltert landen kann und wird, soll er trotzdem Zurückhaltung üben?
Ja.
Sagst du so? Ja.
Ja.
Okay.
Ich möchte das wirklich nicht entscheiden und jetzt eine Meinung dazu sagen, ob er das soll oder nicht.
Hast du denn dieses Video, willst du dir das jetzt noch in der ganzen Länge angucken?
Nein. Ich brauche es nicht wirklich.
Okay, aber du kannst verstehen, dass man das gucken will?
Im Endeffekt ist es dann wieder die Sache, mehr zu wissen als alle anderen. Also.
Aber welchen Erkenntnisgewinn hat man dadurch?
Man hat daraus keinen Erkenntnisgewinn. Das ist in dieser Frage dann wahrscheinlich wirklich für den Leuten, die sich angucken, eine Frage des Prinzips.
Ich muss alles gesehen haben, was es gibt.
Ja, beziehungsweise ich muss eben genauestens Bescheid wissen, weil die böse Lügenpresse erzählt uns ja auch gar nichts. Und dann kommt noch Erdogan dazu und erzählt, das Ganze war eine Aktion des französischen Geheimdienstes zusammen mit Israel.
Wo hat er das gesagt? Ich habe anscheinend nicht alle schlimmen Verschwörungstheorien gelesen.
Das hat irgendwie Daily Mail berichtet. Ich kann mal kurz nachgucken. Hab den Rechner gerade an.
Okay. Wie fandest du denn generell die Reaktionen in den sozialen Medien? Hast du das genauer verfolgt? Also sozusagen mit der Solidarisierungswelle und auch?
Ja, klar. Also Charlie Hebdo, also ich bin Charlie und so weiter, das war ja allgegenwärtig. Hat es dann ja sogar bis in die Simpsons geschafft, wo die noch schnell für die aktuelle Folge in Amerika eine neue Szene zusammengezimmert haben.
Ganz am Ende, sagen, im Abschluss einer Simpsons-Folge gab es die, wie heißt die kleine Maggie Simpson zu sehen, die so ein bisschen mit französischer Flagge im Hintergrund, glaube ich, auch Je suis Charlie stand dann auch vorne dran.
Genau. Die Frage, und ich fand es an sich eine ganz gute Idee, lustigerweise, bis ich diese Sendung gesehen habe, von der ich eben gesprochen habe,
ja.
Weil da ein Interview mit einer Vertreterin von Charlie Hebdo war, mit einer Zeichnerin war das, glaube ich, oder Redakteurin, und die sagte, dass sie sich von dem Ganzen überladen fühlt und sie eigentlich ja nur ihren Job machen wollen würden weiterhin.
Das ist aber auch eine harte Reaktion. Okay, überladen, weil sie sich damit überfordert fühlt, dass so viele Menschen sich solidarisieren?
Genau.
Spannend. Jetzt ist es da sagen, und auf diese Solidarisierungswelle ist ja was passiert, was uns jetzt im Gespräch auch im Kleinen passiert ist, nämlich als du gesagt hast, größter oder schlimmster Terror oder irgendein Superlativ benutzt hast, meinte ich ja so, na, Moment. Und das ist ja, und ich finde, da kann man das vielleicht noch machen, weil tatsächlich sozusagen der Superlativ ja sozusagen fragwürdig ist. Ich glaube, das bewegt uns so oder hier so viele Leute, weil es gefühlt so dicht dran ist. Also ob halt in Paris was passiert, ist halt was ganz anderes, als ob halt auf dem anderen Kontinent was passiert. Also oder salopp formuliert, wenn meine Großmutter stirbt, geht mir das näher, als wenn irgendwo irgendjemand anders stirbt.
Klar, und da sind wir dann auch direkt bei der Vorabdatenspeicherung quasi, oder nach dem...
Nee, warte, bevor wir dorthin kommen, warte noch einen kleinen Moment. Und sozusagen auf diese Solidarisierungswelle habe ich auch häufig Kommentare im Netz gelesen, so, ihr solidarisiert euch da, aber anderswo kommen, also irgendwie in Nigeria war Boko Haram mit mehreren hundert Toten, das war zum Beispiel eine Nachricht, die auch zeitgleich stand, und so in diesem Tonfall ging es dann so, also die anderswo ist es auch schlimm oder anderswo ist es noch viel, viel, viel schlimmer. Findest du, man hätte oder man muss sowas gegeneinander aufrechnen?
Nein. Man kann, also wenn man sich dafür entschieden hat, dass eben das jetzt einem etwas wert ist, weil das hier in diesem Fall ja auch einen symbolischen Wert hatte. Also, wie der Spiegel getitelt hat, ein Anschlag auf die Freiheit. wenn man sagt eben, das ist jetzt das, was einem wirklich was wert ist, dann kann man sich da durchaus für solidarisieren. Und es macht auch absolut keinen Sinn, das gegeneinander aufzurechnen, weil während wir hier reden, werden wahrscheinlich in Syrien auch gerade Kämpfe stattfinden und da werden auch wahrscheinlich gerade, zumindest Leute verwundet, wahrscheinlich sogar umkommen. Mhm. Also die Zeiten, in der wir leben, sind nun mal welche, die von globalen Konflikten geprägt sind und das hier ist ja auch eigentlich nichts anderes als ein Auswuchs davon.
Aber trotzdem könnte man natürlich sagen, naja, aber langfristig gesehen oder sagen, über die Zeit müsste man trotzdem, ist es trotzdem schon krass, wie sehr, wie nah uns dieser eine Moment geht, weil er so dicht an uns dran ist und wie sehr wir das alles andere ignorieren, was halt gefühlt weiter weg ist, aber sozusagen auch schlimm. Also ich persönlich finde ja zum Beispiel, es gibt kein Schlimmer, wenn irgendwie 12 Leute umgebracht werden oder 300. Ich meine, das ist sozusagen, das ist noch eine größere Zahl, aber das ist beides jenseits der Grenze von menschlich ertragbar.
Auf jeden Fall.
Und von daher frage ich mich halt, ob man sich dann nicht schon auch als sozusagen Europäer dann irgendwie fragen muss, warum ignorieren wir das andere denn so? Aber andererseits auch wieder, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass man das auch sagt? Dass man dann wieder sagt, so jetzt ist sozusagen, ich weiß nicht, salopp formuliert, so jetzt ist genug darum getraut, wir müssen auch mal wieder auf die anderen gucken.
Dem kann ich eigentlich nur zustimmen.
Na gut, du wolltest noch was zur Vorratsdatenspeicherung sagen.
Ja, der Grund, ich habe es ja gerade eben schon leicht angerissen, der Grund, warum sie meiner Meinung nach gerade wieder gefordert ist, ist quasi so eine Art Schnappatmung.
Inwiefern?
Jetzt ist eben direkt neben unserer Haustür sind jetzt ein Anschlag verübt worden. Und unsere Politiker können nun mal jetzt nicht vor die Presse treten und erzählen, ja, Entschuldigung Leute, ist passiert. Wir wissen auch nicht, was wir dagegen machen wollen und können, was dagegen überhaupt hilft. Sondern sie müssen jetzt gerade eine Lösung präsentieren. Und nachdem sie uns über Jahre hinweg erzählt haben, Vorratsdatenspeicherung ist das Mittel, mit dem wir sämtliche Verbrechen aufklären können und mit dem Terrorismus überhaupt kein Problem ist, ist es quasi klar, dass jetzt eben das wieder ausgegraben wird und nochmal versucht wird. Obwohl es eben die Zweifel, die alten sind, obwohl wir jetzt ein Gerichtsurteil haben, das sagt, es ist absolut grundrechtsfeindlich, sogar mehrere, also einmal vom deutschen Gericht, einmal vom EuGH. Und in den meisten europäischen Staaten wurde es dann ja auch nochmal separat gekippt. Also, und außerdem ist es ja quasi auch, ist die ganze Vorratsdatenspeicherung ja quasi auch eine Aushöhlung westlicher Grundwerte Werte und einer freien demokratischen Gesellschaft, weil andere Leute die westliche Grundwerte und eine freie demokratische Gesellschaft aushöhlen wollen.
Du meinst,
mit anderen Mitteln.
Du meinst sozusagen, die Gewalt erzeugt einen politischen Reflex, der dazu führt, dass das eigentliche Ziel erreicht wird nur auf einem anderen Weg? Also das eigentliche Ziel der Terroristen erreicht wird nur auf einem anderen Weg?
Ja, Terror heißt ja nichts anderes als Schrecken.
Ja.
Also, da lehne ich mich jetzt natürlich auch sehr weit aus dem Fenster. Aha.
Würde ich auch sagen, ja. Aber mach mal.
Ich erkenne nur eben diese, ich glaube auch nicht, dass es das ist, was die Terroristen wollen. Ich glaube nur, dass...
Der Effekt ist letztendlich der gleiche.
Der Effekt auch nicht der gleiche ist, aber der Effekt, was wir machen, ein Schritt in Richtung von dem ist, was wir eigentlich behalten wollen und eine Aufgabe davon ist. Und ironischerweise eben genau deshalb, weil andere Leute uns das wegnehmen wollen.
Was ich spannend fand, war der Gedanke, dass du gesagt hast, dass das sozusagen so ein Reflex von Politikern ist, weil sie sich, also wenn ich richtig verstanden habe, sie können sich nicht hinstellen und sagen, ich bin hilflos oder wir sind hilflos, sondern sie sagen, das ist schon schlimm, aber wir haben hier eine Lösung.
Das ist ja Aufgabe der Politik, möglichst schnell, möglichst gute Lösungen zu haben.
Okay.
50% haben sie jetzt erfüllt.
Du meinst, sie haben eine schnelle, aber möglich. Okay, verstehe. Interessanter Gedanke, Lars. Ich danke dir auch für deinen Anruf.
Bitte, bitte. Und ich denke mal, ich rufe dann in 2 Monaten wieder an. Habe ich ja letztes Jahr quasi angekündigt. 2 Jahre NSA.
Na dann, wir werden sehen. Und ich wünsche dir noch viel Spaß und einen schönen Abend.
Danke.
Bis dann. Tschüss. So, das ist natürlich auch ein sehr spannender Gedanke. Also was ich auch spannend finde, ist, dass die, dass bis jetzt noch kein Anrufer da war, der das Video tatsächlich gesehen hatte. Also dieses Video auf dem Anschlag von Charlie Hebdo, wo man sieht, wie ein Polizist getötet wurde. Also noch keiner von euch, die angerufen haben unter 0331 70 97 110, hat das Video komplett und unverpixelt gesehen. Falls da einer dabei ist, der dem das passiert ist oder der das mit Absicht gemacht hat, könnt ihr gerne hier anrufen unter 0331 70 97 110. Und auch wenn ihr mit den anderen Themen, die damit zusammenhängen, etwas sagen wollt. Da ist die Vorratsdatenspeicherung, die aufgrund der Anschläge jetzt wieder rausgeholt wird. Und da ist auch die Diskussion darum, wie diese Solidarisierungswelle im Netz passiert ist und was damit passiert ist. Erik hat angerufen. Erik ist 27 und kommt aus Charlottenburg. Hallo und guten Abend, Erik.
Hallo. Ich wollte mal was gleich zu dem Herrn sagen, der vor mir jetzt dran war.
Ja.
Vorratsdatenspeicher, also ich arbeite als Programmierer.
Ja.
Und es ist ja so, dass das Internet noch nicht kontrollierbar ist. Eines Tages wird es sein, aber bis jetzt noch nicht. Und es ist ja nicht, Vorratsdatenspeicherung dient ja nicht dafür, um Verbrechen zu verhindern und Terrorismus zu besiegen, sondern um Dinge, die passieren, aufzuklären. Ich kann mal ein Beispiel geben. Ich habe einen Bekannten, der arbeitet bei Mastercard. Und der hat mir mal erklärt, dass pro Jahr weltweit knapp 180 Millionen Euro Betrug mit Mastercard, mit falschen Kreditkarten begangen wird, was die gar nicht öffentlich machen und was die einfach aus eigener Tasche bezahlen. So dass die Leute das Gefühl haben, dass sie zum Beispiel eine sichere Kreditkarte haben, dass das alles Hand und Fuß hat und dass es eigentlich ist es komplett durchsichtig und hat so viele Ecken und Kanten und Fehler. Aber für die Masse soll halt eben dieses Beruhigungsgefühl gegeben werden.
Mhm.
Und Vorratsdatenspeicherung machen die doch sowieso. Gläsern sind wir auch schon, glaube ich, seit 20 Jahren. Wissen tun sie alles, was sie wissen wollen über jemanden.
Mhm.
Aber eigentlich habe ich angerufen wegen dem Begriff Lügenpresse.
Warte mal, ich will mal gleich. Ich will kurz nochmal zur Vorratsdatenspeicherung fragen. Hast du quasi resigniert und sagst, okay, wir bekommen das trotzdem oder wir bekommen es sowieso, egal was wir machen? Oder findest du es tatsächlich eine gute Idee?
Es ist, ich glaube, dass es ein notwendiges Übel ist.
Wofür ist es notwendig?
Naja, sagen wir mal so, die Zukunft ist ja, alle großen Firmen, Gesellschaften fixieren sich immer mehr aufs Internet. Ich meine, du kannst im Internet schon dein Essen, deine Getränke, das alles bestellen und sie werden dir nach Hause gebracht.
Mhm.
So, also die Zukunft ist digital und online.
Mhm.
Und da rennt keiner rum oder ein Polizist steht an der Ecke. Das kann man nur bewältigen oder besser gesagt Straftaten kann man in diesem Segment nur aufklären, indem man Daten speichern kann. Es hat ja nichts mit Terrorismus zu tun. Es gibt halt eben gewisse Leute, die auffällig sind und wo dann halt eben der Bedarf oder besser gesagt verlangt wird, dort gewisse Daten für einen Zeitraum zu speichern. Einfach nur, um vielleicht sogar der Observierungshalber. Ich meine, jeder redet immer dagegen, was heißt Vorratsdatenspeicherung? Die Leute sind alle bei Facebook und hast du nicht gesehen und geben alles preis. Fotos, die machen sich gar keine Platte. Und wenn dann das Wort Vorratsdatenspeicherung kommt, dann reden die alle am Rappel und sagen, ja, der Staat, der will mich spionieren, überwacht mich. Was will er denn mit deinen Daten?
Naja, aber ist es nicht ein wichtiger Unterschied, ob du von dir selber, bewusst oder unbewusst, das zugegeben, aber ob du selber entscheidest, dass deine Daten öffentlich sichtbar sind oder ob dir das aufgezwungen wird?
Nein, Moment, die Daten sind ja nicht öffentlich sichtbar bei der Datenspeicherung.
Nein,
Datenspeicherung ist ja so, dass mal ganz kurz, jetzt rufst du noch jemand an, ich gehe mal auf besetzt, so, dass zum Beispiel die Telekom speichert diese Daten für einen gewissen Zeitraum ab. Das heißt natürlich, da kann ja nicht jeder reingucken. Dafür muss dann ein Gerichtsbeschluss kommen. Und der kann dann diese Daten, die dann für diesen Zeitraum da abgespeichert wurden, einsehbar machen.
Naja, das ist die Theorie. In der Praxis sieht es dann halt oft anders aus. Also man kann das sehr gut sehen an verschiedenen anderen Überwachungstechniken, dass am Anfang immer gesagt wird, ja, wir machen das nur im äußersten extremen Notfall und echt wirklich nur mit richterlichem Beschluss. Was dann im Laufe der Jahre passiert ist immer, es wird halt sehr viel leichtfertiger als Anfang angekündigt und für sehr viele andere Sachen. Also ich fand schon spannend, dass du auch gesagt hast, das ist ja gar nicht gegen Terroristen, das ist ja sozusagen, da kann man auch die kleinen Verbrechen mitverfolgen. Das bei der Vorratsdatenspeicherung ist in der Politik ja genau das umgedrehte Argument. Ne? Also wir wollen das ja wirklich nur für die schweren Fälle.
Die Politiker wollen sich damit eigentlich nur selbst schützen vor den Leuten, vor dem eigenen Volk. Die Wahrheit ist doch die, dass wenn man sich mal unsere Politiker anguckt, ich meine, das ist doch der größte Affenverein, nennen Sie mir mal einen Politiker mit Rückgrat und Charakter, der bei seiner Meinung, die er von sich gibt, auch bleibt. Einen einzigen. Es ging genau wie mit den Waffen an die Kurden oder Schiiten, die da bedroht werden. Da hieß es, nein, wir geben keine Waffen. Ja, vielleicht geben wir Waffen. Wir geben jetzt Waffen und dann bilden wir auch noch aus. Und das Ganze an einem Tag.
Okay.
Das muss man sich mal vorstellen. Und ich weiß nicht. Gut, die Kanzlerin, die ist schon nicht blöd, das muss man mal ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, das ist die Einzige, die da ein helles Köpfchen ist, weil die den ganzen Sauerhaufen da zusammenhält. Aber wenn wir unsere Politiker sehen, das ist doch ehrlich, das ist das Allerletzte.
Also ich kann dir mittlerweile nicht mehr ganz folgen. Also das mit der Vorratsdatenspeicherung habe ich schon verstanden. Ja,
ich empfinde es so. Deswegen muss ich auf dieses Lügenpresse unbedingt kommen, damit du das verstehst, in welchem Zusammenhang ich das meine. Kann ich das mal so sagen, wie ich das denke?
Okay, warte. Dann machen wir Folgendes. Wir halten kurz fest, Vorratsdatenspeicherung findest du ein notwendiges Übel.
Ja.
Wo man noch sagen, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle einhaken können. Und das könnt ihr gerne tun unter 0331 70 97 110. Und bevor wir auf die Lügenpresse zu sprechen kommen, machen wir erstmal das hier.
Fritz. Markus Richter. Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
Heute mit Markus Richter und es geht um im allerweitesten Sinne die Diskussion im Netz anlässlich Charlie Hebdo, dem Attentat auf die Redaktion einer satirischen Zeitung in Paris und generell um Netzpolitik und Politik im Anhang dessen, auch um den Umgang mit solchen krassen einschneidenden Ereignissen und euren Meinungen dazu unter 0331 70 97 110. Eine der Sachen ist ja, dass Politiker jetzt reflexhaft, wie auch Lars gerade gesagt hat, mit Schnappatmen oder Schnappreflex hat er, glaube ich, gesagt, die Vorratsdatenspeicherung fordern. Jetzt ist gerade Erik am Telefon und sagt, ja, Vorratsdatenspeicherung, notwendiges Übel, vielleicht auch gar nicht so unsinnvoll. Kann man auch trefflich drüber streiten, könnt ihr gerne tun unter 0331 70 97 110. Und jetzt wollte Erik noch erklären, was es mit dem Begriff Lügenpresse für ihn auf sich hat. Und da ist er wieder. Hallo und willkommen zurück, Erik.
Ja, danke. Also, ich hatte das mit diesen Demonstrationen da in Dresden immer übers Radio verfolgt bei euch. Mhm. Und letztens war doch die Demo in Berlin, genau, und da meinte ein Reporter, er hätte mit jemandem gesprochen von dieser Pegida und ihr wärt ja die Lügenpresse. Und das hat er so ein bisschen vulgär, würde ich schon sagen, ausgedrückt. Mhm. Ich weiß nicht, wer das war. Jedenfalls musste ich so lachen und habe mir dabei gedacht, im eigentlichen Sinne, auf jeden Fall stimmt es, gibt es die Lügenpresse, aber auch nur ansatzweise und gewissen Themen, aber im Großen und Ganzen heißt es ja freie Presse. Aber wenn man sich diesen Begriff freie Presse mal durch den Kopf gehen lässt, dann heißt es ja, seid ihr denn wirklich frei? Dürft ihr denn wirklich das sagen im Radio, was ihr persönlich auch denkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich bin dafür, dass wir den Leuten helfen, den Flüchtlingen, die jetzt nach Deutschland kommen. Aber als Beispiel, ich würde jetzt sagen, wir können nicht mehr aufnehmen. Wir müssen denen, denen wir helfen wollen, natürlich auch eine Perspektive bieten können. Also müssten wir jetzt erstmal Schluss machen oder versuchen, dass das anderweitig verteilt wird. Hat doch einen leichten, wie soll ich das sagen, so einen leichten rechten Touch, oder? Diese Aussage.
Mhm.
So. Könnte ich das als Radiomoderator, als meine Meinung öffentlich im Radio in meiner Sendung sagen, ohne dabei an meinen Job denken zu müssen, dass ich vielleicht morgen den nicht mehr habe?
Das ist eine sehr interessante Frage. Wird, glaube ich, schwierig.
Genau. Also ist doch die Sache die, dass die Einseitigkeit unserer Presse in ganz gewissen Themen wird, egal wie es ist, auf eine einseitige Art und Weise berichtet, weil alles andere ist nicht, es passt nicht. Das ist, also ich bin der Meinung, dass unser allergrößtes Problem ist, dass wir unsere Geschichte gar nicht aufgearbeitet haben. Wir haben die gar nicht, wir sind damit gar nicht im Reinen. Also das heißt jetzt nicht, dass wir einen Schlussstrich ziehen und sagen, ja, das war mal alles, okay, gut, Ende aus, sondern wir dürfen gewisse Themen nicht ansprechen. Und es gibt nichts Schlimmeres in diesem Land als rassistisch und Sexismus. Damit kannst du jeden kaputt machen, der öffentlich in den Medien steht. Jeden Politiker, jeden kannst du mit diesen zwei Begriffen, wenn du ihn in diese Kategorie schiebst, ist er erledigt.
Naja, Moment. Also wenn du kannst tatsächlich sozusagen jemanden an seinem öffentlichen Fortkommen hindern, wenn derjenige rassistisch oder sexistisch ist.
Ja, und jetzt ein Beispielfrage. Die Leute, die dort in Dresden auf der Straße sind und demonstrieren, das, was ich jetzt übers Radio mitbekommen habe, war, also das ist erstmal der Fachbegriff Neonazi. Die meisten wissen gar nicht höchstwahrscheinlich, was Neonazi eigentlich im Duden bedeutet. Weißt du, was Neonazi eigentlich heißt?
Das steht für eine gewisse Richtung der politischen Gesinnung, aber einer rechten Gesinnung.
Was ist die genaue Erläuterung für den Begriff Neonazi?
Na, sag's mir.
Also, nationaldenkender Antisemit nach 45, der sein Gedankengut geboren nach dem Jahr 45, der sich trotz dessen an diesen Glauben heftet oder hängt. So. Und das ist diese Erläuterung für Neonazi. Ich meine, wenn die Linken demonstrieren, wer wirft denn da die Flaschen? Das sind auch die Autonomen. Und wenn die Autonomen, die könnt ihr auch nicht davon trennen. Und dass da irgend so ein paar Spinner mitlaufen, die den Arm den ganzen Tag nach rechts oben halten, ist klar, die hast du überall dabei. So, aber das ist ja nicht die große Masse. Die eigentliche Frage ist doch die, was wollen die Leute eigentlich? Nicht die Pegida-Veranstalter, sondern die Leute, die da mitlaufen.
Das hat Lars vorhin sehr, sehr treffend formuliert, als er gesagt hat, es gibt sicherlich sozusagen Politikverdrossenheit und Ängste und sowas sehr nachvollziehbar. Da kann man auch gegen auf die Straße gehen. Aber wenn man das halt unter dem Banner eines rechtsaußen fremdenfeindlichen Labels tut, dann macht man sich halt mit dem auch gemein.
Ja, aber die Frage ist doch die Leute, die dort demonstrieren, gehen. Warum geht man nicht einfach hin und interviewt die mal und sagt einfach mal, ich denke mal, da wird sogar, was weiß ich, ein Schullehrer sein.
Es gab tatsächlich sozusagen, jetzt ist eine Studie rausgekommen, da haben die Leute genau das versucht, also Interviews zu machen auf diesen Pegida-Demonstrationen. Die haben, glaube ich, kurz über 1000 Leute gefragt und davon wollten 2/3 gar nicht mit denen reden.
Genau, aber die Frage ist jetzt,
was heißt denn da genau? Das negiert doch
ja,
quasi das, was du
sagst. Warum wollen die Leute denn heutzutage schon nicht mehr mit den Reportern reden?
Es waren keine Reporter, es waren eine Studie.
Also, warum wollten die an dieser Befragung zum Beispiel nicht teilnehmen?
Tja.
Warum? Es gibt doch schon Leute, das ist es ja. auf jeden Fall, das passt. Das Schlimmste in dieser Gesellschaft ist einfach das, wir dürfen gar nicht mehr richtig mitentscheiden. Uns wird in
viel zu viel aufgezwungen. Wir können über viele Themen gar nicht richtig reden. Und sobald man versucht, einen Ansatz zu geben, kann man in gewissen Themen ganz schnell in die rechte Ecke gedrängt werden.
Nee.
Genauso wie
nein.
mit den Flüchtlingen nein. aus Syrien. Moment.
Nee, Erik. Nein.
Moment.
Nein. Nee, nicht Moment. Erik. Du fängst immer an mit etwas, was man sehr gut nachvollziehen kann und machst dann einen Abersatz, wo mir das wirklich kalt den Rücken runterläuft. Du kannst
Nein.
natürlich, doch, lass mich mal bitte ausreden, du kannst natürlich sozusagen so eine Dinge sagen wie, wir haben zu wenig Macht, der Bürger muss mehr beteiligt werden, etc., etc. Aber wenn du das unter einem Label tust, das fremdenfeindlich ist, dann musst du damit rechnen, dass du in diese Ecke gestellt wirst. Wenn es wirklich so ist, wie du sagst, dass das die große Angst der Leute ist, warum gehen sie dann nicht genau unter diesem Label mehr Macht für uns auf die Straße, mehr Mitbestimmung für uns? Warum wählen sie dann ein Label, das in sich, in der Wortwahl, von Anfang an fremdenfeindlich ist?
Ja, aber ist es das?
Das ist es.
Es ist ja auch eine ja gut, okay. Wenn es das wirklich so ist, dann habe ich dafür auch kein Verständnis. Aber es ist immer noch die Möglichkeit, dass die Leute, die dort auf die Straße gehen, die identifizieren sich ja vielleicht nicht mit dem Label, die geben ihre Sorgen preis. Das, was sie vielleicht erlebt haben schon, ihre Ängste, all das. Und ich meine, 17.000 Menschen, glaube ich, wie viel waren es?
Beim letzten, wenn ich richtig gehört habe, 35.
35.000 Menschen? Ich meine, das sind 35.000 Menschen. Das ist genauso wie ein Politiker mal gesagt hat von der CDU, ja, alle die DVU und die NPD wählen, das sind Idioten. Die Frage ist, warum wählen die Leute diese Parteien? Also man kann nicht in Verdrossenheit, was auch immer, oder Perspektivlosigkeit, genauso wie diese Mörder jetzt, die da diesen Polizisten erschossen haben. In meinen Augen sind das zwei jugendliche Spinner, die keine Perspektive hatten und dachten, okay, wir machen jetzt mal richtig einen drauf.
Warte mal, ich muss mich kurz korrigieren, die 35.000 war die Gegendemonstration.
Ach so, gut. Ich weiß nicht, ich stelle mich nicht dazu. Also.
Und die 25, sagen, und die letzte Pegida war 25.
25.000. Mhm. So, und dieser Medienhype, der jetzt darum gemacht wird, um dieses Chalet, ich meine, es ist ja auch eine Geldschneiderei, dieses Video. Der Polizist wurde erschossen. Eigentlich dürfte man dieses Video erstmal gar nicht zeigen, weil man erstmal die Angehörigen, die Frau vielleicht des Polizisten, die Kinder, darauf vorbereiten müsste. So, dass die jetzt online sehen können, wie ihr Vater zum Beispiel erschossen wird mit einer Kalaschnikow oder einem AK-47, keine Ahnung, was die da hatten. Ne? So, nein, es wird einfach gezeigt, dieser, wir haben es als erstes, bei uns könnt ihr es sehen. So, diese völlige Gleichgültigkeit mit den Menschen, die eigentlich dahinter stehen. Natürlich, ich kenne den Mann nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe bloß mal so einen Ausschnitt gesehen, wie die beiden Jungs da in so einen Peugeot eingestiegen sind. Mit ihren Skimasken und und dann irgendwie gestoppt wurden. Ich glaube, ja, bis dahin waren sonst gar nichts. Mhm. Gut, die haben jetzt jemanden erschossen. Das gilt natürlich nicht, dass die stellen ja nicht die ganzen Muslime da, die in unserem Land leben. Der allergrößte Teil ist ja friedliebend, integriert sich, die leben einfach hier, ist doch in Ordnung. So, aber es gibt einfach gewisse Dinge, wir müssten viel mehr darüber reden, wo wir eigentlich hinsteuern wollen. Ich habe immer das Gefühl, dass wir, es gibt keine Grenzen, keine Autoritäten mehr, es gibt keine Linie, die sagt, ey, hör zu, bis hierhin können wir, darüber hinaus geht nicht, wo einfach dieses Stopp hier, wie früher, vielleicht dein Vater, der gesagt, du bis hierhin, ein Schritt weiter.
Was meinst du denn damit? Wir haben noch klare Gesetze.
Ja, wir haben klare Gesetze. Ich meine,
ich weiß, warte, Erik, wir müssen bald Schluss machen, weil die Leitungen sind gerade voll. Und ich würde gerne auch noch zu Wort kommen lassen. Versuch mal nochmal bitte in, weiß ich nicht, drei oder vier Sätzen zu sagen, worauf du eigentlich hinaus willst. Also was ist der eigentliche Punkt?
Wir müssen, uns wird etwas vorgegaukelt, dass wir in einer freien, demokratischen Welt leben, wo wir die Freiheit haben, selbst zu entscheiden. Aber eigentlich sind wir genauso in einem Diktatursystem.
Was? Das ist nur
die Diktatur des Geldes. Davon, also wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Wir sind in der Diktatur des Geldes. Und das Schlimme an dem Ganzen ist einfach das, wir erzählen, wie es in Afrika ist, wie es in Israel ist und was da alles passiert. Wir kümmern uns immer um alles, was weit weg ist und wollen dort helfen. Wir müssen erstmal bei uns selbst anfangen, unseren ganzen Chaoshaufen wieder auf Tour zu bringen, dass das funktioniert. Denn so wie es jetzt läuft, glaube ich nicht, dass in 10 oder 15 Jahren die Bundesrepublik oder das, worin wir leben, so in dem noch existiert.
Sondern stattdessen?
Weil, ja, das ist...
ganz kurz, was passiert stattdessen?
Also, ich glaube, wenn wir...
Nee, ganz kurz, was passiert stattdessen?
Also, ich glaube, dass das auseinanderbricht. Dass dieses europäische... dass die Europäische Union sich spaltet, weil die Probleme zu groß werden. Das heißt ja auch, die Leute müssen auch arbeiten und Geld verdienen, um zu leben. So, und die Wahrheit ist ja nun mal die...
Nein, Erik, ganz
ja,
kurz.
Ja, scheiße, ich habe ja so Lavafleisch, haben wir gesagt.
Okay, also, pass auf, Erik, dann vielen Dank. Ich fand es ein bisschen wirr und ich bin nicht ganz bis zum Schluss mitgekommen, aber es war trotzdem irgendwie interessant.
Aber dieses Ding nochmal mit, wenn du als Radiomoderator das sagen würdest, müsstest du vielleicht sogar Angst haben um deinen Job. Das
nee.
Fiel mir nämlich ein mit, nein, ich meine.
Nein, pass auf, warte, nein.
Meinung.
Also, als Radiomoderator gibt es ganz klar Punkte, wo du deine Meinung sagen darfst und wo du deine Meinung, wo nicht deine Meinung im Vordergrund steht, sondern das Programm. Das heißt, wenn ich jetzt zusammenhangslos eine Meinung sage, die außerdem noch extrem ist, dann kriege ich auf zwei Ebenen ein Problem. Einerseits, weil die Meinung extrem ist, andererseits, weil ich an der Stelle gesagt habe, die nicht dafür vorgesehen ist. Aber generell kannst du, auch wenn du eine konservative Meinung hast, damit durchaus in öffentlichen Medien auftreten. Das ist so. Also da gibt es auch genug Beispiele für. Das ist sozusagen, also es gibt keine linke, gleichgeschaltete Presse in Deutschland.
Nein, das nicht. Aber ich hatte diesen Begriff von KenFM, der nach dieser Einsendung dann gefeuert wurde, immer noch im Kopf, warum er dann gefeuert wurde und weswegen überhaupt.
Ja, das und okay, das ist jetzt aber wirklich eine Diskussion, die ich an dieser Stelle.
Das war nur ein Beispiel.
Das ist nicht gut. Das ist nicht nur ein Beispiel. Das ist ein Extrembeispiel, aber das können wir jetzt leider wirklich nicht ausführen.
Ja, gut.
Erik, also, vielen Dank und viel Spaß noch. Bis dann. Tschüss.
Ciao.
So, meine Güte, das war jetzt aber ganz schön viel. Und eigentlich wollte ich doch über Charlie Hebdo reden. Aber da kann man halt schon auch mal darauf kommen, dass in 15 Jahren alles Weltuntergang ist quasi hier in Deutschland. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr gerne anrufen unter 0331 70 97 110. Ich würde jetzt aber gerne sozusagen zurückkehren zum Ausgangspunkt dieses Blue Moons. Und das ist ja sozusagen das Attentat auf Charlie Hebdo. Und die vielen verschiedenen Sachen, die damit passiert sind, auch im Netz. Steve hat angerufen aus Belitz. Hallo und guten Abend, Steve.
Guten Abend.
Ich hatte ja vorhin aufgerufen, weil die Anrufer bis jetzt das Video nicht gesehen hatten, also das Video nochmal zur Erklärung, wo ein Polizist getötet wird und man das auch in der Gänze sehen kann. Du hast dir das angeguckt.
Ja, also das Video war sozusagen mein Einstieg sozusagen in diese Geschichte.
Mhm.
Also ich bin nach Hause gekommen von Arbeit und hörte und habe das im Internet so die Headline gelesen, Anschläge in Paris, und habe auf einer großen Videoplattform einfach diese beiden Worte eingegeben und bin über dieses Video sozusagen gestolpert.
Also du wusstest vorher nicht genau, was da drin passiert?
Nein, absolut nicht. Und habe das gesehen und habe diesen schwarzen Kleinwagen gesehen und die zwei Vermummten, und dann fuhr die Kamera so rüber und sah nur, wie dieser ein Mann am Boden liegend den Arm hob und wie die beiden zu ihm rübergerannt sind.
Mhm.
Und was dann passiert ist, das geht wahrscheinlich jedem so, der das Video gesehen hat, hat mich urst geschockt, also total geflasht. Und das hat eigentlich meinen Eindruck und meine Meinung sozusagen in den letzten 8 Tagen, seit Mittwoch, seitdem das passiert ist, total geprägt. Also in Bezugnahme auch auf eine Nachricht, die ich heute gelesen habe, dass einer der Mitbegründer von Charlie Hebdo, der seit den 70er Jahren oder Anfang 70er Jahre die ersten Karikaturen dort gezeichnet hat, den Sharp sozusagen, den Charbonnier kritisiert hat, dass er sozusagen seine Mitarbeiter in diese Gefahr gebracht hat, natürlich auch meine Gedanken so ein bisschen, wie sagt man, also das so ein bisschen bestimmt hat.
Inwiefern?
Also er sagte heute, dass der Chefredakteur sozusagen in dem Wissen, was er tut oder was er tat, sozusagen wissentlich seinen Mitarbeiter oder seine Kollegen sozusagen auch dieser Gefahr ausgesetzt hat. Ich muss sagen, dass ich die letzten Tage den Blue Moon so ein bisschen verfolgt habe, wo auch verschiedene Muslime angerufen haben und ihre Meinung geäußert haben. Ich muss dazu sagen, ich bin Atheist, ich bin nicht getauft, wo ich dann auch sage, da ist das Verständnis von Presse- und Meinungsfreiheit so ein bisschen falsch verstanden worden. Und zwar in dem Maße, also die Frage ist nicht, ob wir sowas machen dürfen, sondern ob wir es ab einem gewissen Punkt überhaupt machen sollten. Mhm.
Und da sagst du, also okay, du sagst sozusagen so Karikaturen über Mohammed dürfen nicht gemacht werden.
Nee, also nee. Wie gesagt, es geht nicht darum, ob wir es nicht machen dürfen. Also Presse- und Meinungsfreiheit sind ein Grundrecht an Demokratie und dafür bin ich auch komplett zu 100%.
Okay.
Aber ab einem gewissen Punkt muss man nachdenken. Also man weiß ja, dass es gewisse Brandanschläge und auch Morddrohungen schon auf die Redaktion gab. Ob man ab einem bestimmten Punkt nachdenken sollte, hier haben wir eine gewisse Grenze überschritten. Hier sollten wir vielleicht ein bisschen mit Bedacht vorgehen.
Sagst du das, weil du meinst, man müsse die religiösen Gefühle anderer Menschen berücksichtigen oder tatsächlich aus so einer Art strategischen Vorsichtsüberlegung, dann könnte uns aber jemand wehtun?
Ich denke eigentlich, dass es viel auch mit Empathie zu tun hat, also auch in Bezug auf andere Religionen, auf andere Sichtweisen. Also wo man sagen müsste, also okay, man kann jetzt eine Karikatur machen, das wird ja auch gemacht, Stichwort Titanic, habe es vorhin angesprochen. Mhm. Das ist alles drin, das muss auch in einer Demokratie möglich sein. Mhm. Aber ich muss ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich auch schon, Stichwort diese Redaktion dort, Morddrohungen bekommen habe, Brandanschläge, Frankreich hat die größte jüdische und die größte muslimische Gemeinde in Europa. Da muss ich auch irgendwann mal nachdenken, geht es hier auch um die Gefährdung von Leben?
Naja, aber das meint sozusagen tatsächlich, dass man die Pressefreiheit, von der du auch sagst, dass es sie geben soll, dass man die freiwillig einschränkt aus Angst vor Terror?
Nicht aus Angst vor Terror. Also, ach, das ist ein schmaler Grat. Ich verstehe schon, was du meinst, aber ich muss einfach dieses Gefühl besitzen oder dieses Fingerspitzengefühl zu denken, oh, jetzt gehe ich einen Schritt zu weit. Also man könnte es jetzt ganz plump sagen und...
Ja, aber was heißt zu weit? Also in welche Richtung ist man dann zu weit gegangen? Zu weit, weil man damit Menschenleben gefährdet, weil man damit Terror provoziert oder zu weit, weil man damit die Gefühle von Menschen verletzt, was man nicht sollte aus moralischen oder ethischen Überlegungen? Oder was ist das zu weit, was du meinst?
Wenn ich weiß, dass in den Vorstädten und in Frankreich, ich sage es mal wirklich, absolute Armut herrscht und dort viel Hass sich angesammelt hat im Laufe der Jahre. Und Stichwort Arbeitslosigkeit und so weiter, Perspektivlosigkeit. Mhm. Dann muss ich auch das Fingerspitzengefühl besitzen und sagen, Leute, das könnte jetzt ein Schritt zu weit sein.
Was heißt dieses zu weit? Also okay, ich halte fest, sagen für dich, haben die Satiriker oder die Cartoonisten von Charlie Hebdo eine Grenze überschritten, die du nicht genau zeichnen kannst, aber die für dich sozusagen überschritten wurde auf jeden Fall. Hm? Bedeutet das Überschreiten dieser Grenze, dass die quasi selber schuld sind, dass sie umgebracht wurden?
Und genau diese Frage stelle ich mir, seitdem diese Vorfälle und seitdem das passiert ist. Ich weiß nicht, also ich kannte diesen Menschen nicht und kann auch nur aufgrund seines Umfeldes, und ich habe dieses Interview, was der Vorredner da auch angesprochen hat, von dieser Mitarbeiterin dort, das habe ich auch gesehen, die sagte, na, wir machen nur unseren Job und so weiter. Aber ich habe auch eine gewisse journalistische Verantwortung, dass ich auch eine gewisse Grenze nicht überschreite. Also, dass ich irgendwo an einem Punkt sage, hier habe ich meine Presse- und Meinungsfreiheit und hier kann ich sagen, was ich möchte. Aber wenn es darum geht, Leute, die wirklich diesen Glauben als das Maximum oder dieses als ihr Leben ansehen, dass ich dann irgendwann sage, auch hier könnte eine Gefahr bestehen, wenn ich jetzt diese Grenze überschreite.
Finde ich schwierig. Also ich finde es auch von einem persönlichen Standpunkt sozusagen, also ich kann nachvollziehen, warum du so denkst, aber ich finde es sozusagen in der gesellschaftlichen Auswirkung fände ich das schwierig, weil das für mich tatsächlich ein letztliches Einknicken bedeuten würde. Und ich merke aber tatsächlich auch, dass das sozusagen, das natürlich zweischneidig ist, weil von der persönlichen Verantwortung her, also würde, ne, also wenn ich mir jetzt die Frage stelle, würde, wie würde ich entscheiden, wenn ich das wüsste? Also würde ich weiterhin solche Karikaturen veröffentlichen, wenn ich wüsste, dass möglicherweise ein Anschlag kommen würde und damit nicht nur ich, sondern auch andere gefährdet sind? Kann ich jetzt nicht sagen, tatsächlich. Aber womit ich mich sehr schwer tue, ist die zumindest indirekte Unterstellung, die sind ja dann selber schuld, dass sie erschossen wurden. Das finde ich tatsächlich auch schwierig.
Ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Aber ich, also der Vergleich ist jetzt wirklich, der hinkt, okay. Aber wenn ich vergleiche so ein bisschen für mich persönlich jetzt selbst in den letzten Tagen mit so einem Kind, was Grenzen austestet. Wie weit kann ich gehen, bis ich sanktioniert werde?
Naja, nee, aber das, da kann ich jetzt überhaupt nicht mehr mitgehen, weil da ist das Gegenargument immer, und da muss man tatsächlich sozusagen einen Vergleich ziehen, die Grenzüberschreitung, ich bringe Menschen um, die geht überhaupt nicht, unter gar keinen Fällen.
Na, um Gottes Willen, na klar.
Und sozusagen, und dagegen steht ja sozusagen, ich zeichne Karikaturen, die beleidigend sind.
Ich habe es jetzt mit Absicht überspitzt, also,
ja.
Sorry. Stichwort Vorratsdatenspeicherung noch. Ich glaube, dass es so ein Allheilmittel ist.
Wie Lars auch meinte, sagen die Politiker sagen halt, hier schlimmes Ereignis, wir haben hier die Komplettlösung.
Ich glaube einfach, also ich traue unseren Politikern viel zu und ich kann nicht mit der Meinung meines Vorredners mitgehen, hier Diktaturstaaten als sowas. Also da muss ich schon ganz tief durchatmen. Ich bin bloß der Meinung, dass eine gewisse Hilflosigkeit sichtbar wird. Ich glaube, dass unsere Politiker schon sehr viel dafür tun wollen, dass es uns gut geht, dass wir sicher sind. Aber dass ich glaube, dass sie nicht das Mittel kennen, wo sie effektiv dagegen vorgehen können, dass solche Sachen passieren. Also sie wollen alles dafür tun und sie setzen auch viele Dinge in Bewegung, aber ich habe das Gefühl, dass es dass sie nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen mit der Situation.
Okay, also das hört sich für mich so ein bisschen an wie Antibiotika beim Arzt. Ich weiß nicht genau, was ihnen wehtut, aber wir werfen mal Vorratsdatenspeicherung genau drauf. Dann wird alles super.
Ja, also
Ich finde das von daher einen interessanten Gedanken, weil Lars ja schon sowas Ähnliches sagte. Steve, ich würde gerne an dieser Stelle beenden, weil die Leitungen wirklich voll sind.
Na klar.
Aber vielen Dank. Ich finde vor allen Dingen sagen, also ich finde die Fragestellung, die du gestellt hast zu der Redaktion der Cartoons, ich finde die sehr spannend. Also ich gehe überhaupt nicht mit damit, aber ich finde sie sehr spannend. Vielen Dank dafür auf jeden Fall.
Gerne.
Bis dann. Tschüss. So, und dann schwierig. Also wir reden auf jeden Fall noch mit Jonas gleich, der auch was zur Vorratsdatenspeicherung sagen möchte, aber ich würde vorher nochmal mit Markus sprechen wollen aus Berlin, der nämlich was zu den Cartoons sagen mag. Hallo Markus.
Hallo.
Du hast die bei Charlie Hebdo, die war ja die Diskussion um diese Cartoons. Also gerade wurde ja gesagt, naja, die haben schon Grenzen überschritten. Es war auch ein Vorwurf, dass die rassistisch sind. Du sagst, die sind nicht rassistisch. Kannst du kurz erklären, wie diese Cartoons überhaupt aussehen? Hast du so eine Zeitung von denen mal gelesen?
Ja, also es ist halt ein Versuch. Ich habe relativ häufig in Charlie Hebdo gelesen früher.
Du sprichst Französisch auch?
Ist natürlich auch eine Sache von der Sprachbarriere. Also es ist ja eigentlich so, dass, sobald ich es bemerkt habe, bei mir in der Timeline kam der Vorwurf halt von US-Blogs, von zwei US-Blogs, wo ich es verfolgt habe, wo dann relativ schnell der Vorwurf aufkam, dass Charlie Hebdo ein rassistisches Hetzblatt wäre. Mhm. Also war schon eine sehr harte Formulierung, die man verwendet hat. Nicht, dass sie rassistische Stereotypen reproduzieren, das hat man dann später gesagt. Mhm. Das kann man durchaus, wenn man die beiden Cover, die meistens genannt worden sind, nachvollziehen. Da ist eins dabei, da wird die jetzige Justizministerin, die französische Justizministerin gezeigt, als eine Affin. Und die Dame kommt als halt als ein Affe. Mhm. Und ja, das ist halt schon ein bisschen problematisch, weil die Dame halt eine POC ist, also eine People of Color. Kann man natürlich dann sagen, sollte man nicht machen, und bedient sich halt irgendwie so der Frauensprache von ganz ganz üblen rassistischen Cartoons. Mhm. Das ist schon richtig, nur ist es halt einfach so, dass es eine Replik von Charlie Hebdo war. Es ist zuerst auf einer Facebook-Seite von einem Front National Abgeordneten abgedruckt worden und dann auf einem Cover von einem ziemlich weit rechts stehenden Blatt. Mhm. War da auf jeden Fall rassistisch und Charlie Hebdo hat das Ganze nochmal abgedruckt und hat halt die Flamme, also die Flamme mit der Trikolore, was halt das Symbol der Front National ist, dazu abgedruckt. Mhm. Also klar gekennzeichnet hier, das ist ein rassistischer Diskurs, der bei uns in Frankreich herrscht, ausgelöst von der Front National, und Charlie Hebdo ist halt so aufgebaut, das Heft besteht ja nicht nur aus Covern, sondern auch aus einem Heft. Und in dem Heft waren eigentlich immer nochmal die Thematiken aufgegriffen, wo man sich dann auch auseinandergesetzt hat, warum man gerade dieses Motiv gewählt hat, auch ein Schockmotiv gewählt hat. Mhm. Ein anderes Motiv, was ziemlich abstoßend ist, wenn man es nur als Motiv sieht, ist halt, dass man Vergewaltigungsopfer von der Boko Haram zeigt, die dann halt in die Sozialsysteme einwandern. Das haben sie so auf dem Cover dargestellt, das ist richtig. Ist aber auch aus innerfranzösischen Diskurs, also aus dem innenpolitischen Diskurs. Und da ist es so, dass die französische Rechte eigentlich Migranten und Flüchtlinge halt aus dem Sozialsystem raushaben will. Während die französische Linke, und Charlie Hebdo versteht sich schon als Teil der französischen Linke, das halt nicht will. Mhm. Das bedeutet, sie haben da schon Position bezogen, haben das auf eine sehr, sehr böseartige Art gemacht. Man kann sich natürlich jetzt darüber unterhalten, ob diese Motive so hart sein müssen, um sowas, so eine Diskussion anzustoßen. Aber das ist eine andere Sache. Es ist eine andere Sache, halt ein Blatt vorzuwerfen, das wäre rassistisch oder würde rassistische Stereotypen reproduzieren, ohne darauf hinzuweisen, dass sie diese Diskussionen, die halt innenpolitisch motiviert sind, halt auch einfach nochmal aufgreifen und thematisieren.
Na, ich finde es halt wirklich alles sehr schwierig. Also gerade da stoße ich aufgrund der Sprachbarriere auch schnell an den Kenntnisstand, den ich recherchieren kann. Ja. Was mich noch ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat, ist, es gibt von, ich glaube, es war eine Journalistin der New York Times, die gesagt hat, sie hätte diese Karikaturen Holocaust-Überlebenden gezeigt und die hätten sich sehr daran erinnert gefühlt, wie das damals war. Das ist natürlich jetzt dann auch also gleich der allerhärteste Vergleich, den es gibt. Ja. Aber er liegt halt auf dem Tisch. Und auch damals war wohl die Argumentation, das ist halt alles nur Satire. Ja. Und das ist natürlich die Frage, wie nicht rassistisch können Cartoons sein, wo man den Kontext kennen muss?
Ich glaube, man muss halt unterscheiden, die Karikatur kannst du natürlich für beide Zwecke benutzen. Kannst du es für Propaganda benutzen? Mhm. Da hat ein Cartoon eine ganz klare Funktion. Mhm. Das hat jetzt beispielsweise bei dem Cover von der Tauberie, also der Justizministerin der Französin, die hat das den FN-Abgeordneten hat auch verklagt wegen diesem Cover. Sie hat beispielsweise Charlie Hebdo nicht verklagt, was mir in der Diskussion um dieses Cover von Hebdo halt sehr oft gefehlt hat. Mhm. Und sie hat auch explizit aufgefordert, an dem Trauermarsch teilzunehmen. Mhm. Also da war ganz klar, dass sie sagt, das ist eine Karikatur, die mit sich natürlich einer rassistischen Formsprache bedient und eigentlich versucht, die durch den Kakao zu ziehen und dadurch halt deren Wirkungsmacht zu berauben. Ob das funktioniert, ist eine andere Sache. Bin ich auch mir nicht sicher, ob das so funktioniert, ob das der beste Weg ist. Ich habe mir nur ein bisschen schwer damit getan, dass es halt einfach eine Redaktion, die schon sehr, sehr viel getan hat für Pressefreiheit und so weiter, dass sie plötzlich so einem Vorwurf ausgesetzt waren. Beispielsweise sprach keiner über Chabu. Chabu hat unglaublich viel richtig harte politische Cartoons gemacht früher, der ganz, ganz früh rassistische Polizeigewalt in Frankreich kritisiert hat, der Racial Profiling und das ganze Zeugs in den 70ern schon kritisiert hat. da gab es diese Diskussion in Deutschland noch nicht mal.
Mhm.
Also es ist halt einfach so, dass es eine sehr, sehr vielschichtige Diskussion ist. Und es ist halt auch einfach so, klar kann ich verstehen, dass Leute sagen, ich bin nicht Charlie, weil da halt jede Menge Stimmen mit dazu kamen, mit denen mag ich auch nicht in einer Reihe stehen. Ich mag aber auch nicht das, das andere Extrem, weil wenn ich zugespitzt, wenn ich sage, ich bin nicht Charlie, dann bin ich gleich auf der Seite von Marie Le Pen und auch welchen Leuten, die halt die Ermordung gutheißen. Also es ist eine sehr, sehr schwierige und erhitzte Diskussion. Mich hat es halt einfach gestört, dass plötzlich bei einem Blatt, das eine 30.000er Auflage gesamt hat, also in Frankreich, das ist kein, ist jetzt kein Blatt, das eine riesen Auflage hat, dass dann plötzlich eine globale Diskussion losgebrochen worden ist und jeder halt sein Fett dazu gegeben hat. Und dass da Leute dabei waren, die dann zugegeben haben, sie sprechen kein Wort Französisch oder sie haben noch nie ein Blatt in der Hand gehabt. Sie müssen das aber auch nicht lesen, die Zeichnungen werden ja grob. Da wurden dann einerseits hat man das so argumentiert, dass man das ja nicht lesen muss. Die Gags sind ja zu plump auf so einer Qualitätsdiskussion. Auf der anderen Seite zugeben, man hat das nicht gelesen, finde ich journalistisch schwierig. Ich kann doch nicht irgendwie sagen, das ist rassistisch, wenn ich nicht mal gucke, wo kommt das her.
Da würde man auf jeden Fall sozusagen, kann man auf jeden Fall mitgehen. Wie gesagt, ich finde immer noch die Frage spannend, sozusagen, inwiefern, also wenn die Karikaturen mehrfach verwendbar sind oder wenn man sozusagen so viel Kontext braucht, um sie zu verstehen, inwiefern das noch streitbar ist. Aber auf jeden Fall eine interessante These und ein interessanter Standpunkt und vor allen Dingen auch ein interessanter Einblick von jemandem, der es tatsächlich gelesen hat.
Ja gut, das ist jetzt halt auch, tue ich mir auch ein bisschen schwer damit. Das klingt schon so nach Elite-Diskurs, weißt du, so haha, ich habe es gelesen, ihr habt die Sprachbarriere.
Nee, aber es ist schon trotzdem auch wichtig und ich finde es halt gut, dass du angerufen hast und dass man dann jemand auch da hat. Und würde mich tatsächlich auch von dir verabschieden wollen, weil wir jetzt die Nachrichten machen müssen.
Wunderbar, dann
Markus, dir vielen Dank.
Jo, ciao.
Bis dann, tschüss. So, und dann haben wir gerade, sehe ich noch jemand in der Leitung, der selber Cartoonist und wird uns gleich noch seine Sicht der Events schildern. Vorher sprechen wir noch mit Jonas über die Vorzeitensprechung und vorher gibt es noch die Nachrichten mit Wetter und Verkehr.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Heute mit Markus Richter und wir haben noch knapp 20 Minuten hier im Blue Moon und reden über die Geschehnisse in und rund um das Netz im Rahmen oder verursacht durch die Anschläge auf die Satire-Redaktion von Charlie Hebdo. Und da haben schon viel gesprochen über die Vorratsdatenspeicherung, die gefordert wird, über den Umgang mit diesem Thema im Netz von den Menschen und auch über das Video, das gezeigt worden ist und auf dem man sehen kann, wie ein Polizist umgebracht wird. Und bis jetzt waren die Meinungen dafür, dass es, also viele Leute haben es nicht gesehen, weil sie mit Absicht gesagt haben, das möchte ich eigentlich nicht angucken. Und es gibt jemanden, der hat es gesehen. Es war eher, also er wusste vorher nicht, was passiert ist und es hat ihn sehr, 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 sehr bewegt. Und die Diskussion ist auch sozusagen, ob man das zeigen muss oder nicht. Und die Tendenz geht eher hin zu Nein. Aber jetzt hat Marco angerufen aus Berlin und sagt, doch, das müssen wir sehen. Hallo Marco.
Hallo, jetzt bin ich überrascht, so schnell. Hallöchen, ja. Ich hatte mich vorher angekündigt und habe gesagt, ich würde ganz gerne mal für die Bedeutsamkeit dieser Bilder sprechen. Mhm. Und hatte im Prinzip auch so ein, ja, also mein Kernsatz, das sind Dokumente, das ist Zeitgeschichte. Mhm. Und die kann man sich auch manchmal nicht aussuchen, auch wenn sie noch so schrecklich oder noch so brutal sind. Ich erinnere an Bilder, die zwar schon sehr, sehr alt sind, aber an die jeder kennt. Ich erinnere an so ein Bild aus dem Vietnamkrieg, wo dieses nackte Mädchen mit den Hautfetzen nach dem Napalm-Angriff der Amerikaner dort über diesen Weg rennt. Mhm. Oder eine ähnliche Szene aus dem Vietnamkrieg, wo da jemand per Kopfschuss mitten auf der Straße hingerichtet wird. Da bleibt die Argumentation bei mir, dass ich sage, wären solche Bilder nie gezeigt worden, hätte sich vielleicht in der ganzen Einstellung der politisch Verantwortlichen oder wem auch immer vielleicht hätte vielleicht nie ein Denkprozess eingesetzt, dass man über die Sinnlosigkeit oder die Sinnhaftigkeit dieser Kriege oder dieses Krieges nachgedacht hätte. Und das deswegen sind so eine Dokumente, so schmerzvoll sie auch sein mögen, halte ich doch für wichtig. Und das kann man auch, also selbst jetzt für jüngere Hörer, denkt an so ein Bild, wo die amerikanische Rakete hier, diese Space Shuttle startet und nach ein paar Sekunden in der Luft explodiert. Ich meine, die Verwandten haben unten gestanden und haben sich das live angeguckt. Und trotzdem sind das Bilder, die also bis zum heutigen Tage noch irgendwo immer präsent sind, weil sie eben, ja, weiß ich nicht, die machen ja Technik.
Aber ich verstehe den Punkt, den du machen willst, zu sagen, sie sind wichtig, sie sind Zeitgeschichte, sie bewegen möglicherweise was. Aber was ein Hörer auch gerade sagte, ist ja, man müsste ja da sozusagen auch auf die Familie Rücksicht nehmen. Und ich würde das mit dem Raumschiff tatsächlich nochmal ein bisschen rausnehmen. Also das Raumschiff war ein Live-Bild. Das wurde ja live im Fernsehen übertragen damals und man konnte das sozusagen sehen, glaube ich. Und vor allen Dingen, es war ja nicht damit zu rechnen, dass das passiert. Also, dass es diese Bilder gibt, das war ja eher unabsichtlich. Und es ist auch, du siehst halt nicht direkt Menschen sterben. Also ich will das Erlebnis nicht weniger schlimm machen. Ja. Ich finde nur, die Qualität der Bilder ist eine andere. Und dazu ist es ja noch so, dass es beim Internet, also durch diese Verbreitung in sozialen Netzwerken ja so ist, dass wie schnell das passiert ist. Also im Prinzip konnten die Verwandten des Polizisten, der da getötet wurden, fast live zugucken, wie ihr Vater, wie ihr Ehemann, wie ihr Bruder, also wer auch immer da sozusagen nahesteht, umgebracht wird. Und das, also ich würde das in der Bewertung dieses Dingens schon nochmal berücksichtigen wollen. Und ich, selbst wenn man deiner Argumentation also folgt, man muss das irgendwann veröffentlichen, würdest du trotzdem sagen, dass es vielleicht besondere Schranken trotzdem noch zu beachten gilt?
Naja, also recht hast du, dass die Brutalität für, ich sag mal, für den Bekannten- und Verwandtenkreis, die ist natürlich unmittelbar. So, die wird man auch nicht mehr aus den Köpfen dieser Menschen rauskriegen, denke ich mal. Da bleibt dann die andere These. Wenn du in 20 Jahren diese Bilder wiedersehen wirst, weil sie meinetwegen nicht nur, ich überspitze jetzt mal, auf YouTube von irgendeinem Voyeur eingestellt worden sind, oder ich meine, heutzutage filmen Leute, wie sie Busfahrern aufs Maul hauen und ergötzen sich dran, und es gibt auch noch hunderttausende Leute, die da Spaß dran haben, sich das mit anzugucken. Das ist vielleicht die Perversion des Internets als solches, vielleicht würde ich das mal bezeichnen. Aber diese Zeitdokumentation und was da passiert ist zu diesem Zeitpunkt, das sind Dokumente, die wird man in 20, 50 Jahren eventuell sehen, darüber sprechen, was weiß ich, wie sich die Welt bis dahin weiterentwickelt hat, auch in dieser ganzen Problematik. Und dann sind das eben Dokumente, die zu einem bestimmten Zeitpunkt was wiedergespiegelt haben, was sich tatsächlich so zugetragen hat. So, dass es brutal ist, ist keine Frage. Also das ganze Leben ist kein Kindergeburtstag, da könnte ich jetzt hunderte von Sachen rausnehmen oder auch andersrum, ich nehme mal die andere Seite. Die Islamisten, drücke ich jetzt mal so aus, die stellen auch ihre Bombenattentate oder wenn sie irgendeinen amerikanischen Panzer in die Luft sprengen, irgendwo im Irak oder so, dann stellen die diese Bilder ein, um damit aktiv zu werben, ja, wie schau und wie schick sie sind, auf Deutsch gesagt. Da kann man natürlich drüber sprechen. Ist das pervers an sich, ja, weil man diese Bilder ja auch, sagen wir mal so, heute so zwischen, weiß ich nicht, Pausenbrot und Abendbrot mal eben so nebenbei laufen lässt, ohne sich da vielleicht doch weiter Gedanken drüber zu machen. Und man wird dann eben mit Bildern dauerberieselt. Da kommt es eben auch wieder drauf an, wer guckt sie und wie interpretiert man sie vielleicht. Hm. Ich weiß nicht, man kann sie ja nicht wegleugnen. Sie sind ja da.
Okay, und deswegen müssen sie auch gezeigt werden, weil sie sind Zeitgeschehen, sagst du.
Ja, und wie gesagt, und die andere Kiste, also ich will mich jetzt hier nicht in die anderen Diskussionen, die du heute den ganzen Abend hattest, da nun so fürchterlich mit drin hängen.
Okay, aber Markus, wollen wir da nicht an dieser Stelle Schluss machen, weil wir haben noch zwei
Aufmachen. Also es ist einfach nur mein Statement dafür gewesen, dass ich sage, Bilder dieser Art, egal, müssen auch der Weltöffentlichkeit dann präsent gemacht werden.
Mhm. Okay, vielen Dank, Marco.
Okay,
bis dann, tschüss. So, also jetzt haben wir wirklich alle Ansichten zu dem Video gehabt. Von ich habe es gesehen und bin mir unsicher zu, nein, sowas soll auf gar keinen gezeigt werden, zu, das ist Zeitgeschichte, das muss halt wirklich passieren, haben wir das Video alles gesehen. Es gab noch andere Themen und jetzt sozusagen, wo die Sendezeit knapp wird, wirkt es vor euch vielleicht ein bisschen durcheinander. Ich will sie trotzdem noch kurz rannehmen. Wir haben jetzt Jonas, es geht ja sozusagen im Zuge von des Anschlags auf Charlie Hebdo ist ja die Vorratsdatenspeicherung von Politikern gefordert worden. Jonas kommt aus Hannover, ist 27 und ist Lehrer und muss sich als solcher mit diesem Thema auch beschäftigen. Hallo Jonas.
Hi Markus, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, also ich habe diese Woche eine ganz tolle Stunde von einem Kollegen gesehen, der das Thema aufgegriffen hat in seinem Politikunterricht und damit aufgehängt hat, also ein Aufhänger mit diesem Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo, dann übergeleitet hat mit einer Karikatur. Skulptur, einer Zeichnung, wo ganz viele Menschen Vorratsdatenspeicherung fordern. Also jetzt erst recht alle unsere Daten, damit ich endlich beweisen kann, dass ich kein Terrorist bin. Und die hatten dann ganz viele, die hatten dann zwei verschiedene Texte, wo sie sich verschiedene Positionen herauslesen konnten und sind dann in eine Podiumsdiskussion gegangen und haben halt diese verschiedenen Meinungen vertreten und haben das erarbeitet und alles. Und am Ende der Stunde sind sie dann rausgekommen aus ihren Rollen und haben darüber geredet, haben wie sie sich gefühlt haben. Und alle komplett, die ganze Klasse hat sich vollkommen gegen eine Vorratsdatenspeicherung abgestritten. Mhm. Der Kollege und ich waren relativ baff, weil wir dachten, also eigentlich hätte es auch ganz anders ausgehen können.
Also ihr habt, der Kollege hat sozusagen hat nicht eine klare Meinung gehabt und die auch mit reingebracht, sondern hat wirklich beide Seiten einfach gleich dargestellt.
Ja, gerade in der Schule kann man sowas auch mal stehen lassen. Also das gibt, ne, man kann seine Meinung schon reinbringen, aber es ist ja relativ offen. Es gibt Argumente dafür, es gibt Argumente dagegen. Man kann das ruhig schon mal so ausprobieren. Und alle Schülerinnen und Schüler haben sich waren sich einig darüber, dass ihre privaten Daten auch zur Bekämpfung von Terror nicht grundlegend gespeichert werden dürfen. Mhm. Und wenn wir so weit schon sind, also ich habe das jetzt in meiner Klasse, sieht das nicht ganz so aus, da sind es auch einige, nicht alle, aber das ist Respekt, das ist wirklich toll auch für diese Klasse, was die sich da erarbeitet haben und das fand ich irre.
Haben die, ihr habt aber sozusagen nur über den, oder in dieser Stunde wurde nur gesprochen über die Vorratsdatenspeicherung an sich, jetzt nicht über diesen Anlass, dass die Politiker das jetzt gerade wieder fordern?
Ja, das taucht natürlich auch auf. Aber es war jetzt nicht eine große Einheit, wo wir wirklich über Vorratsdatenspeicherung gesprochen haben vorher. Mhm. Sie haben ihr Vorwissen mitgebracht. Aber trotzdem sind sie nach kürzester Zeit, es muss wirklich so ein Bewusstsein geben schon, war mir bis jetzt nicht bewusst, dass es auch bei Schülern schon vorhanden ist, ein Bewusstsein, dass diese Daten ihnen gehören und dass sie sich da unwohl fühlen. Mhm. Ich muss dazu sagen, es ist in der Schule nicht klar geworden, dass es erstmal nur um Metadaten geht und dass es noch gar keine rechtliche Grundlage gibt. Mhm. Wir haben es dann eine Stunde später nochmal gemacht und dann nochmal darauf hingewiesen, was Metadaten sind und was da gespeichert wird. Mhm. Da sah das Stimmungsbild ein bisschen anders aus, mhm. aber trotzdem waren noch zwei Drittel waren trotzdem strikt dagegen.
Mhm. Wie siehst du denn das denn persönlich eigentlich mit dieser, dass das jetzt zu diesem Moment gefordert wird?
Ja, also ich denke, das ist jetzt Populismus. Also sie brauchen einen Aufhänger, um das jetzt nochmal irgendwie zu probieren. Mhm. Also die Frage ist ja tatsächlich, ne, also was vor, also um da jetzt nochmal kurz zu Steve war das, glaube ich, der gesagt hat, mit dem Terrorismus und die Frage, inwieweit man das denn selbst dann auch zu verantworten, ich überspitze ihn jetzt, das selbst auch zu verantworten hat, und dann hat der Terror schon gewirkt, ja. Also wenn man sich eine Definition von Terror anguckt, dann ist es eine systematische, willkürlich erscheinende Verbreitung von Angst. Mhm. Und dann ist das schon Terror. Also dann hat der Terror gewirkt, wenn die Freiheit vor, wenn wir die Freiheit abschaffen, um Sicherheit zu gewährleisten, dann werden wir beides verlieren. Franklin war das, glaube ich. Ja, das ist dann Terror.
Jonas, vielen Dank.
Ja, ich freue mich auf den Zeichner. Schönen guten Abend.
Guten Abend, tschüss. So, der Zeichner, der ist jetzt bei uns am Telefon. Das ist nämlich Tim, 26 Jahre aus Berlin-Moabit. Hallo und guten Abend, Tim.
Ja, hi Markus.
Du bist ein Zeichner. Was für ein Zeichner bist du denn?
Ich bin Comiczeichner. Also, ich mach nicht so Cartoons, ja. Wie jetzt wahrscheinlich bei Charlie Hebdo, so ein Bildsitze oder so, sondern ich erzähle halt Geschichten sequenziell in Bildern. Für mich da natürlich aber trotzdem irgendwie total verbunden mit diesen Menschen, weil Zeichner halten halt zusammen irgendwie. Also nicht so den Krieg.
Ich würde sagen, also ich fand das schon krass, weil das sozusagen, weil es für mich auch sehr nah dran ist im Sinne von, das war ja, zwar ja, in Paris, halt, aber sozusagen könnte auch, nee, tatsächlich nicht mal da. Jetzt, wo du das sagst, denke ich so, das ist tatsächlich eigentlich komisch, aber tatsächlich finde ich, ist sozusagen Print und dann noch Zeichnung so weit weg von meinem Beruf, dass, okay, dass ich das gar nicht gefühlt habe. Es war tatsächlich eher so dieses, das sind so, das hätte halt auch in Berlin sein können, das hätten auch Leute sein können, die ich kenne. Also es ist einfach sozusagen so ein sehr dicht dran Gefühl. Aber das ist bei dir,
ja, genau,
sagen schon nochmal eine Nummer stärker, weil es ist quasi derselbe Beruf.
Es ist sozusagen derselbe Beruf, genau. Und ich habe das quasi so ein bisschen live mitverfolgt, am Netz, über Twitter und so. Mhm. Und bin dann auch so eine innere Wandlung irgendwie durchgegangen, habe erstmal gesagt so, ach du Scheiße, da sind 12 Menschen gestorben. Mhm. Und dann im zweiten so, ach du Scheiße, da ist halt mein Berufsstand irgendwie niedergemetzelt worden von Leuten. Weil man denkt sich halt so, okay, man ist Zeichner, man sitzt halt in seinem Kämmerlein und zeichnet, und man ist natürlich, wenn man das irgendwie veröffentlicht, wie das Wort schon sagt, geht man damit an die Öffentlichkeit, aber dass man dann tatsächlich irgendwie sowas bewirkt und damit anscheinend Leuten so doll auf den Schlips treten kann, dass die einen dafür umbringen wollen, das ist schon irgendwie ja, erschreckend, aber es ist natürlich auch ein Kompliment an dieses ganze Medium an sich irgendwie. Also es ist natürlich scheiße, dass es passiert ist, aber es ist auch irgendwie krass, dass der Auslöser dafür so ein Bild ist oder mehrere Bilder halt.
Hast du, also ich vermute mal, dein Hauptbroterwerb ist nicht Mohammed-Karikaturen zeichnen, aber
nee, hast, ein Glück
du,
nicht.
Hast du da Angst selber jetzt?
Nee, also ich zeichne ja nicht so solche anstößigen Sachen eigentlich. Mhm. Und ich finde das aber total gut, dass es Leute gibt, die das machen. Also ich sag jetzt nicht, wie jetzt einige Anrufe vorher, gefallen ist irgendwie, ja, damit tut man irgendwie Leuten weh und deswegen darf man es nicht, sondern das ist ja eigentlich die Daseinsberechtigung von Satire ist ja, damit Leuten irgendwie weh zu tun und Leute damit anzugreifen, weil man es halt anders gar nicht kann. Weil das ja, also Satire geht ja nie irgendwie gegen Minderheiten oder so, sondern eigentlich immer gegen Mächtige, die du anders gar nicht angreifen kannst, so richtig.
Aber das war ja ein Vorwurf an Charlie Hebdo, den ich zumindest in meiner Timeline auf Twitter gelesen habe, dass die genau das machen, dass sie sozusagen Minderheiten angreifen, dahingehend, dass sie quasi Muslime oder den Islam halt karikieren.
Ja, aber ich glaube, also ich habe Charlie Hebdo nicht gelesen, ich habe noch keine Ausgabe gelesen oder so. Ich kenne französische Satire-Magazine, sowas wie Fluid Glacial oder so, aber Charlie Hebdo selber habe ich nicht gelesen. Mhm. Aber was ich gehört habe darüber, ist halt, dass die nach allen Seiten hin ausgeteilt haben. Und wenn man jetzt natürlich ein Magazin hat, was nur Mohammed-Karikaturen macht, wer kauft sich denn sowas? Also da ist ja die Zielgruppe dann schon irgendwie klein gesteckt, aber dadurch, dass sie halt wirklich nach allen Seiten ausgeteilt haben und eben alle Religionen, die irgendwie aufs Korn nehmenswert sind, auch aufs Korn genommen haben, oder halt Politiker oder ja halt, wen man so aufs Korn nimmt, Celebrities und so.
Also auch da gäbe es noch das Gegenargument, dass, also ich habe das zumindest gelesen, dass man sagt so, naja, nach allen gleichzeitig, also sagen, wirklich alle gleich stark treten, ist auch nicht gut, weil es muss die Mächtigen erwischen. Und wenn man sozusagen die Mächtigen und die Kleinen gleich stark tritt, dann spielt man auch die Mächtigen in die Hände. Aber die Sendung ist bald zu Ende. Ja. Deswegen will ich das nicht weiter vertiefen. Was ich aber noch fragen wollen würde, die restliche Zeit nutzen, ist gerade diese Diskussion. Also lassen wir mal außen vor, wie streitbar das jetzt ist. Aber tatsächlich wurde diese Solidarisierung ja auch kritisiert. Also dass sozusagen tatsächlich gesagt wurde, man darf sich nicht, also man darf in Anführungszeichen im Sinne von, es ist nicht korrekt, wenn man sich damit solidarisiert. Würdest du da mitgehen? Oder gibt es für dich überhaupt Satire, wo man das sagen darf? Oder fandest du das eher bedenklich?
Es ist schwierig, weil ich finde, natürlich darf man sich damit solidarisieren. Das ist jetzt halt die Frage, wer sich damit jetzt solidarisiert, und da kommt ja halt vieles irgendwie aus der rechten Ecke, die halt sagen, ja, guck mal, was die bösen Islamisten machen, wir sagen das ja schon seit langem. Mhm. Und das sind halt die Leute, die man eigentlich nicht als Freunde haben will, als so ein Satireblatt, weil das sind halt die Ersten, die am liebsten solche Sachen verbieten würden. Mhm. Also ich habe noch keinen irgendwie Pegida-Anhänger getroffen, der jetzt irgendwie sagt, er findet die Titanic geil.
Mhm. Ne?
Und plötzlich sind sie alle Charlie. Weiß ich nicht, ob das so cool ist. Aber also ich solidarisiere mich mit denen schon irgendwie. Also ich finde das klasse, was die machen und gemacht haben und immer noch weitermachen. Und die Eier dazu haben, das auch weiterzumachen. Also ich wäre nicht der Typ dafür, der das dann könnte. Der jetzt sagt, okay, da sind meine Kollegen sind gestorben. Na und dann mache ich aber trotzdem genauso weiter. Das ist halt super, super mutig von den Leuten. Und ich finde das cool. Ich finde das gut, dass sie weitermachen, dass sie sagen, jetzt erst recht oder genau so. Und ja, haben sie ja anscheinend die richtigen Leute provoziert.
Tim, ich würde das so stehen lassen als Schlusssatz zu dieser Sendung.
Ja, okay.
Vielen Dank für deinen Anruf und sozusagen auch die Mitteilung oder den Einblick in das Leben einesjenigen, der selber zeichnet, wie er das erlebt hat.
Ja, gerne.
Vielen Dank und tschüss.
Tschüss.
So, das war eine, wie ich fand, sehr spannende Sendung. Ich danke für eure zahlreichen Anrufe und die Diskussionsansätze und Anblicke, die wir gesehen haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr die gerne nochmal nachhören, die Sendung. Die wird es im Laufe der Nacht auf fritz.de als Podcast geben. Ich kann mich an dieser Stelle nur verabschieden und nochmal bedanken. Übergebe an Hendrik Schröder, der euch im Nightflight mit Punkmusik bewerfen wird. Ich habe vorher noch einen letzten Song, der sozusagen das thematisiert, was so angeschnitten wurde. Es ging ja eigentlich um Charlie Hebdo und wie wir damit umgegangen sind. Aber immer wieder kamen dabei auch die Leute zu von Pegida, von den Demonstrationen, den fremdenfeindlichen Demonstrationen in Dresden zur Sprache. Und es gibt da mittlerweile einen Song zu. Den würde ich euch zum Schluss noch mitgeben. Wünsche ansonsten eine gute Nacht. Mein Name ist Markus Richter und ich bin raus.
Und das hört man.